Dieser Podcast ist eine Stimmenreich-Produktion.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 404. Und ich bin der kurzhaarige Staplerfahrer, der Max Snyder, und heute zu Gast neben dem radelnden Andi aus Hamburg der langhaarige musizierende Podcaster Malek.
Dieser Podcast ist eine Stimmenreich-Produktion.
What the fuck?
Hallo alle.
Moin, moin. Am besten wäre es jetzt noch auf Spanisch gewesen, aber ich glaube, deine Spanischkenntnisse sind nicht die besten.
Ich bin gegen null. Hola!
Produktion
Stimmungreiche. Ich kann nichts auf Spanisch. Ja, stimmt, das habe ich mal aufgenommen, ne? Irgendwann vor Anno dazu mal.
Knapp ein Jahr oder so, ja.
Hast du das immer davor? Ich habe da irgendwie eine Folge gehört, aber das nicht davor. Oder bin ich doof?
Doch, aber in einer anderen Sprache. Also Spanisch von jemand anders.
Okay. Ah ja, stimmt. Da habe ich noch gedacht, ist das ein Zitat aus der Serie?
Nein. Eigentlich, glaube ich, nächste Folge werde ich mal die Version mit Stimmreich als Eigennamen spielen. Dann versteht man das auch besser. Ja, den Malek kennt man vielleicht, wenn man so Podcasts wie Audiodump oder Poeto Partida gehört hat oder Teenager Sex Beichte. Der Malek war auch letztes Jahr bei mir bei den Nerd-Emissionen mal zu Gast. Bei der Freakshow warst du auch letztes Jahr kurz nach mir dann mal zu Gast.
Man kann, sag ich mal, shameless self-pluggen. Es ist einfacher für die Übersicht, weil ich die selber verliere. Wenn man auf malik-aziz.de, schreibt sich malik, malik-aziz.de, drauf geht, da habe ich das alles untereinander. Ich musste irgendwann nämlich auch mal sammeln, auch mit den ganzen Gastauftritten. Ja, genau, mit dem Jan aus Berlin mache ich ja auch noch so einen Autismus-Podcast.
Ah, stimmt.
Ist eigentlich sein Podcast, aber da bin ich halt zu Gast, sozusagen, immer. ja, also irgendwie sammelt sich da sowas. Und dann gibt es natürlich noch Der Weisheit. Und da denkt man immer nur, den gibt's nicht mehr, weil wir so regelmäßig senden. Aber da ist gerade nur Sommerpause. Deswegen mit Das Nuff und Markus Richter und, ich sag mal, Frau Kirsche, genannt Julia. Ja, stimmt, so, wir machen Podcasts, ne?
Genau.
Jetzt bin ich bei euch.
Und dort, ja?
Wie lange bist du im Better Call Saul und Breaking Bad-Universum denn schon unterwegs? Bist du jetzt ganz neu dazugestoßen oder bist du so Hardcore-Fan?
Also ich bin Fan, würde ich sagen, seit es Breaking Bad damals gab. Aber ich muss da mal gerade überlegen, weil ich glaube, die ersten Folgen habe ich auch so hintereinander geguckt. Also ich glaube, es muss schon ein paar Folgen gegeben haben. Die kamen ja auch wöchentlich raus, ne? Oder?
Ja.
Ja, dann habe ich die bestimmt, wahrscheinlich gab es dann schon so ein bisschen. Ich erfuhr davon, guckte das und war halt sofort geflasht von der Erzählart und so. Also das mochte ich sofort, auch wenn ich nicht so ganz verstanden habe, was da so passiert. Aber ich sag mal, ein Freund von mir, der hatte ein sehr großes Problem, über die ersten 3-4 Folgen zu kommen. Und das konnte ich gar nicht nachvollziehen.
Ja, das höre ich immer wieder, dass ganz viele Leute nicht über die erste Staffel hinwegkommen. Ich bin eingestiegen, als schon die finale Staffel lief und Watch Ever hier erschienen und die das exklusiv hatten und auch die damals die letzten Folgen quasi auch wöchentlich erschienen. Und da war ich sozusagen schon so ein bisschen gehypt und hab halt deswegen diese Probleme in der ersten Staffel nicht gehabt.
Ich glaube, was für mich ganz eindeutig, soll ich vielleicht mal so generell sagen, was ich an Serien, Filmen und so mag, dann versteht man meinen ganzen, meine Sichtweise besser. Das ist, für mich kommt es immer nur auf zwei Sachen an und das ist Character Play und Storytelling. So, wenn du geile Charakter hast, die cool auserzählt sind und eine Story, die Überraschungen bereithält, wo sich nicht ständig alles wiederholt oder so nach Erwartung passiert. Zum Beispiel das Game of Thrones Originalbuch, so, Song of Ice and Fire zum Beispiel, ist halt extrem so, dass du einfach nie wissen kannst, was passiert, so, was dem Protagonisten passiert und sowas. Das huckt mich sozusagen extrem. Und toll erzählte Geschichten, auch so Tarantino-Sachen, ne, der sich auch einfach mal 10 Minuten Zeit nimmt für einen scheinbar unsinnigen Dialog, der aber gespickt ist halt mit Kram, mit Referenzen oder mit Persönlichkeit oder mit Spannung zwischen den Charakteren und so, sowas, finde ich halt gigantisch. Und das ist auch das, was mich am Breaking Bad wahrscheinlich sofort so geangelt hat, weil da ist mir dann nach einer Weile fast egal, was passiert. Ob die jetzt gerade Drogen kochen, ob die rumschießen oder ob die nur in einem Raum stehen und reden, ist eigentlich wurscht. Und ich finde, das ist noch stärker bei Better Call Saul. Deswegen war ich sehr gespannt, wie dieser Spin-off werden würde. Und ich hätte niemals gedacht, dass der so cool wird, weil ich eigentlich den Saul in der Serie eher so klamaukig, also doof, weiß nicht, also irgendwie so, jetzt haben sie noch einen Clown eingebaut, so fand. Ja. Also ja. Hat mich jetzt auch nicht so gestört, aber es war bestimmt nicht, habe ich gedacht, da gäbe es jetzt 17 andere Charaktere, wie wie heißt der, Ehrmantraut?
Mike.
Mike Ehrmantraut, wo ich so dachte, ja, da kann man ja eine Serie drüber machen. Aber jetzt, wie Better Call Saul halt ist, also ich verschlinge jede Folge und wie gesagt, es ist, jeder Schwenk über einen leeren Parkplatz begeistert mich da. Es ist einfach so geil erzählt.
Ja. Aber es ist ja auch sehr, sehr viel Mike in Better Call Saul.
Ja, ja, klar, drin, ne? Schadet also, natürlich dann auch wieder nicht, aber Saul ist auch fantastisch, also ja, Bob Odenkirk. Ja.
Du schaust auch O-Ton, ne?
Ja, nur.
Ja.
Stimmt, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, wie die wohl auf Deutsch sind. Nee, das kann ich ganz schwer ertragen inzwischen.
Also
mich so ein O-Ton gewöhnt.
Ja, wir beide sind die Deutschgucker.
Ja, genau.
Ah, okay.
Saul hat im Deutschen die Synchronstimme von Data aus Star Trek.
Okay.
Und also er halt deutlich höhere Tonlage, was gerade für Better Call Saul besser auf den Charakter Jimmy passt, als jetzt auf Saul so zum Beispiel. Also in Breaking Bad klingt Saul auch nochmal anders als Jimmy jetzt zum Beispiel, aber ja, ich habe tatsächlich irgendwas letzte Woche
du
oder so.
Du unterscheidest zwischen Saul und Jimmy?
Lief irgendwas und ich da ertönte dann auch die Synchro-Stimme und dachte so, hä, was? Achso, ja, irgendwas anderes mit derselben Stimme, aber.
Okay. Wieso unterscheidest du zwischen Saul und Jimmy?
Na, es ist ja schon nochmal, also jetzt gerade auch dem Saul in Breaking Bad und der Jimmy hier in Better Call Saul ist schon nochmal eine andere Persönlichkeit, finde ich. Also er ist auch wie sagt man, das ist ja schon anhand der Namen schon, merkt man schon, dass das irgendwie zwei unterschiedliche Figuren eigentlich sind, so ein bisschen.
Also, ich meine, der ist ja ein sehr authentischer Charakter als Typ. Deswegen, ich habe jetzt Breaking Bad nicht mehr nochmal reingeguckt, nachdem ich jetzt Saul gucke, und das ist ja auch Jahre her. Deswegen habe ich gar keinen. Also ich müsste das nochmal aktiv angucken, um zu sehen, ob ich finde, dass das jetzt sozusagen der gleiche Mensch ist oder ob er sich so stark verändert hat.
Da ist schon ein Unterschied drin, finde ich. Also auch bei Mike zum Beispiel, hatte ich ja letzte Folge schon gesagt, merkst du auch, dass er in Breaking Bad schon mehr so der Grumpy Opa ist. Wahrscheinlich, weil er auch schon ein bisschen erlebt hat jetzt in der Zeit als Angestellter von Gus. Und
natürlich hatten sie da Saul auch noch nicht geschrieben, ne? Ich denke mal, so Sachen spielen da auch immer noch eine Rolle, dass einfach der Charakter sich jetzt entwickelt und die geben dem ein bisschen mehr Freiheiten hier und da, damit da auch was passieren kann. Also ich glaube, so die liebevolle Opa-Seite hat man doch in Breaking Bad gar nicht gesehen, oder? Da gab es keine Familie.
Nee, eigentlich nur das mit, wo er mal bei Kaylee irgendwie ein paar Luftballons, also bei seiner Enkelin ein paar Luftballons abliefert.
Okay.
Er...
Und ansonsten...
Geht's nicht irgendwie auch darum, dass er dann hinterher da das Geld für sie bereitstellt?
Ja, genau.
Dass und ihm hat, das wichtig ist?
Genau, oder? Und hat die Geschichte mit, dass er für seine... Enkelin sorgen will, dass sie halt gut was hat, wenn sie 18 ist und so.
Also ja, das ist, damit kommen wir zu dem zweiten Merkmal, was mich auszeichnet, was Serien und Filme angeht. Ich vergesse sie in dem Moment, wo das, wo der Abspann läuft. Und ich kann mir nie Namen merken. Ich bin froh, dass ich weiß, wer Saul ist. Jetzt muss ich überlegen, wie die Blonde heißt, die mit ihm
Kim.
Die andere, danke, Hauptrolle spielt. So, das ist wirklich, also Namen ist schlimm bei mir, aber mit Serien und sowas, das ist, und ich gucke auf Sachen nie nochmal. Okay. So, wir hatten eben Pre-Show ja gerade schon mal drüber geredet. Wer hat die jetzt 25 Mal geguckt?
Der Gutes Ding, mit dem ich die erste Staffel besprochen habe, der hat die jetzt, auf Facebook geschrieben, er hat die jetzt zum 25. Mal geguckt.
Okay, also ich habe nichts zweimal geguckt, außer ich glaube Ghost, dieser Film mit Patrick Swayze damals, okay. Weil aus irgendeinem Grund war ich dann zum zweiten Mal mit irgendwem im Kino. Also das ist so ungefähr die Dimension von mehrfach gucken bei mir. Oder was weiß ich, Monty Python so als 14-Jähriger. Aber weil es dann auf Partys lief. Mhm. Also das, deswegen, ich bin ein großer Freund von, ich lasse mich begeistern von zum Beispiel toller Erzählung und geiler Kamera und so. Aber ich bin kein Cineast in dem Sinne, dass ich 27 Mal jeden Hitchcock gesehen habe und genau nacherzählen kann, warum in der Hinterhofszene hinten eine Blume umfällt oder irgendwie sowas. Das ist gar nicht so.
Also deswegen, du bist auch nicht so bist ins Kino gegangen und denkst, boah, geil, den Film will ich jetzt nochmal im Kino sehen oder so.
Nee, weil ich immer das Gefühl habe, ja gut, dann weiß ich ja, was passiert. Dann sitze ich ab Minute 3 da und sage, ja, jetzt geht er um die Ecke, jetzt kommt die Frau, jetzt fährt das Auto und jetzt erschreckt er sich, aha, jetzt erschreckt er sich wirklich, aha, okay. Also das ist so, ich kann ja total verstehen, das ist, weißt du, eigentlich könntest du das gleiche Argument sagen, ja, warum hörst du einen Song zweimal oder so, aber da funktioniert es komischerweise. Ich habe festgestellt einfach, dass das bei mir, sogar wenn ich denke, ich kenne einen Film nicht, man fängt an, den zu gucken und nach 2 Minuten fällt mir auf, oh, den kenne ich doch, ich hatte nur den Namen vergessen oder ist lange her oder so. Dann langweilt es mich sehr schnell, weil ich dann eben, dann fallen mir die ganzen Details ein und der Twist funktioniert nicht und es ist weniger dieses, ich habe eine bestimmte Stimmung, in die ich mich reinbegeben will und das kann ich dann nochmal, sondern dieses, ich möchte eigentlich von der Story gefesselt werden und das klappt nicht mehr, wenn ich schon weiß, was passiert.
Ich glaube, ja, so gut, ist das es. Stimmt, ja. Ich habe jetzt nochmal, weil ich ihn einfach nochmal auf der großen Leinwand sehen wollte, letzte Woche, nee, vorletzte Woche habe ich mir nochmal Infinity War zum dritten Mal im Kino angeguckt.
Infinity War und zum dritten Mal.
Also halt auch jetzt, weil ich hier diese Monatskarte von UCI habe, wo ich einen monatlichen Betrag zahle und dann so oft ins Kino kann, wie ich will.
Ach nein, das haben die jetzt. Ach, das ist natürlich schlau. Klar.
Ne? Ja. Ja. Da neigt man dann eher dazu, ach, dann gucke ich den nochmal oder man guckt halt irgendeinen neuen und dann auch
guck. Ja, als Kinofan, ich meine, das ist ja großartig. Flatrate, da wohnst du doch da. Lebst halt von Popcorn und
ja, genau, also
XXL-Cola.
Schade und aber auch gut, dass es das noch ein bisschen weiter weg ist, das Kino. Und auch nicht auf dem Weg oder vom Weg zur Arbeit liegt.
Ja, also bei mir wäre es direkt um die Ecke. Ich fall aus der Haustür, wäre 50 Meter bis zum Kino.
Okay.
Gut, war ja schön, dich in der Sendung gehabt zu haben, soweit. Dann schaffst du es noch rechtzeitig zur 21:30 Vorstellung.
Ich hatte auch mal schon mal überlegt, mir diese Flatrate hier in Hamburg, gibt es das auch bei den UCI-Kinos, aber nee, dann sitze ich...
Ja, wie ist das denn für euch mit dem, wie ist das Gefühl, warum ihr dann nochmal ins Kino geht oder warum?
Also nee, ich bin eigentlich eher da bei dir, Malik. Also ich muss mir die Sachen auch nicht 5-mal anschauen, ich schaue mir die einmal an und wenn ich dann unterhalten bin, dann war das einfach ein schöner Abend oder ein schöner Film oder wie auch immer. Und wenn ich den das nächste Mal sehe, dann denke ich, ja, okay, kenne ich. Ja, ja, ja. Also bin ich ganz bei dir eigentlich.
Hast du auch dieses Phänomen, ja?
Das Einzige, was dann ist, wenn man es dann vielleicht ein paar Jahre nicht gesehen hat. Also ich habe dann mal wieder Breaking Bad irgendwann nochmal geschaut. Und da lief aber schon Better Call Saul, glaube ich, die 2. Staffel lief da gerade. Und dann guckt man das nochmal so ein bisschen anders, dass man so schaut, sind da jetzt Hinweise, was in Better Call Saul schon gelaufen ist oder wann taucht er auf und wie taucht er auf. Und also genau, da kann man nochmal so einen Vergleich machen, dann guckt man das nochmal etwas anders. Aber jetzt wirklich so ein irgendwas zu gucken, ein zweites Mal, ne, muss ich eigentlich auch nicht.
Mhm. Hast du auch dieses Phänomen oder habt ihr das auch, dass ihr keine Filmmusik hört? Und jetzt, man muss dazu sagen, ich bin ja Musiker auch, ne? Also ich bin ja Grafiker und Musiker, also sowohl visuell als auch auditiv eigentlich anregbar. Und jetzt ist das so, dass ich bei Filmmusik, ich kenne so Freunde von mir, die hören ganz vor allem die Filmmusik in Filmen und haben dann auch diese, laden die dann auch oder kaufen die CDs und hören die auch einzeln und sowas. Und für mich existiert Filmmusik nicht, außer sie ist, also gar nicht im negativen Sinne, sondern die fügt sich so in dieses Gesamtgefühl toll ein, außer sie ist scheiße, dann reißt sie mich raus. Das ist ganz, ganz selten. Oder sie ist ganz besonders toll. Ich sag mal, sowas Ungewöhnliches wie bei Amelie, ne? So, du hast so ein besonderes, fast ein Pop-Hit. Also sowas mit einer Hookline und nicht einfach nur Geigen im Hintergrund. Dann ist das schon mal auffällig. Aber so eigentlich habe ich nachher nicht bemerkt, dass da Musik war, sondern eine Stimmung. Es half einer Stimmung. Ich könnte euch nicht sagen, ob in Better Call Saul, außer die Intro-Musik und vielleicht mal einen abgefahrenen Song, dass da Musik ist, also ob die Sachen durch Musik unterstützen, wüsste ich gar nicht. Damit haben sie aber, finde ich, genau ihr Ziel erreicht, nur eine Stimmung zu unterstreichen.
Ja, es gibt ja auch einige Folgen, wo überhaupt gar keine Musik ist, wo einfach nur Intro und Outro ist. Und
so ein bisschen Soundtrack von der Serie in sich, also ja, so halt eigenkomponierte Sachen, was ein bisschen Stimmung untermalt. Ja, aber mir geht's da ähnlich, also wenn es jetzt nicht irgendwas ist wie Nein, Katze, jetzt nicht.
Was ist das denn für ein Lied? Das kenne ich gar nicht.
Kater, Aufmerksamkeit. Will auf den Tisch klettern. Nee, also wenn es jetzt nicht sowas ist wie Star Wars, wo dann ganz ikonische Musik irgendwie plötzlich wieder läuft oder so. Dann nicht, aber wenn es jetzt irgendwie bei einem Sprechen heißt, so ja, den Soundtrack fand ich jetzt nicht so, dann bin ich immer so, ja, nö, weiß nicht, also ich achte da auch nicht so drauf. Jetzt bei Better Call Saul zum Beispiel dann doch eher halt bei den, ja, von irgendwelchen Songs untermalten Szenen oder so. Hin und wieder guck ich dann auch mal so, oh, was war das jetzt? Und nenne entweder Shazam oder TuneFind.
Bin ich einfach Siri?
Guck da.
Hey Siri, was läuft da?
Guck nach, ja, das ist immer so, ja.
Achso, im Kino, oder was?
Nee, ja, nicht im Kino.
Das ist meine Geheimwaffe zum Schnellsein in der Disco. So lange den Home-Button drücken und dann halt, was läuft da? Nah am Mund, auch wenn es sehr laut ist. Und das tut's eigentlich 99%. Sogar ganz, ganz, ganz leise Musik im Restaurant, während Leute reden, in einem sehr großen Raum. Das beeindruckt mich kolossal, wie das gehen kann. Da merkst du erst, was die Mikros eigentlich aufnehmen.
Ich wollte gerade sagen, dann kannst du mal sehen, wie gut die Mikros sind da drin, was sie so alles mitkriegen.
Umso erstaunlicher, wie schlecht Siri manchmal reagiert.
Ja. Das wäre eine andere Sendung.
Ja.
Bei mir ist das mit der Musik so, kriege ich auch nicht mit. Es sei denn, es ist ein Song, den ich schon kenne. Also ja, irgendeine Band, die da spielt. Was weiß ich, Ramones, The Clash oder sowas.
Ja.
So Musik, was ich eben höre.
Oder
und da ist dann eine geile Szene dazu. Dann kriege ich das mit, denke so, oh, geiles Lied haben sie dafür genommen. Ja, aber ansonsten...
Ne, bei Liedern ja, ich meine auch vor allem eher so diese Orchesteruntermalung.
Also jetzt den klassischen Film-Soundtrack jetzt nicht Musikeinsätze jetzt so, wie es zum Beispiel also bei Songs Guardians of the Galaxy ist zum Beispiel, wo du dann Musik wiederfindest sozusagen und das, ah Mensch, den kenne ich auch, voll cool und so.
Wenn ich da in mein CD-Regal schaue, dann habe ich vielleicht ein oder zwei Soundtracks unter den ganzen Hunderten von CDs.
Ich habe von Spielen habe ich Soundtracks, die ich dann immer wieder gerne höre, weil ich dann eben die Musik mit dem Spielerlebnis verbinde und dann da teilweise auch Musik dabei ist, die ich wahrscheinlich sonst nicht hören würde.
Ich überlege gerade, was Overwatch, ob die Musik drin haben.
Gut, das war dann Abschweifen Teil 1.
Passiert schon mal. Ja. Wir haben ja Zeit, hoffe ich.
Ich habe Zeit, ja. Bis 0 Uhr so ungefähr. Gut, wollen wir mal zur eigentlichen Folge kommen?
Ja, die muss ich auch noch gucken, damit ich weiß, was wir hier besprochen haben.
Komm mal zum Holzrahmen.
Genau, wir sehen, wie ja irgendwer irgendwas bastelt und zusammenbaut und ein kleiner Junge guckt zu und da Matti in den feuchten Beton malt mit dem Finger, mit dem Stock.
Und ihr wisst jetzt, wer überhaupt in der Serie jemals Matt oder Matti oder so geheißen hat.
Genau, Matti ist der Sohn von Mike, beziehungsweise der Mann von, verstorbene Mann von der seine
Tochter?
Von seiner Schwiegertochter, ja.
Ach, das ist die Schwiegertochter, stimmt. Siehst du? Nee, Moment, so, ich stelle die dummen Fragen nur für die Zuhörerinnen und Zuhörer, damit die, ne, um die da wieder Moment, so mit reinzuholen. Ich weiß es natürlich.
Das ist nicht der Sohn von Mike. Das ist der.
Doch.
Ja, der Sohn von Mike ist der, der da den Speis anrührt und diesen Holzrahmen baut. Und davon,
ja, sag ich doch.
Der Matti, das ist der Sohn, also der Sohn vom Sohn ist das.
Nee, das, der kleine Junge, der da Matti in den, der schreibt, das ist der kleine Matti. Der schreibt da seinen eigenen Namen rein.
Genau, und Mike, das ist Mike in den 70ern.
Das ist Mike, den wir nicht genau erkennen, genau, weil, ja, junger Mike, schwierig, geht nicht.
Hä?
Das ist eine Rückschau auf irgendwann.
Ja, ja, ist schon klar, aber hinterher kommt doch die Auflösung, wo sie über...
Nee, das, ja, da haben sie...
Aber zeitlich kann das doch gar nicht sein.
Oder ist Matti dann die, also ist dann seine Tochter die Schwester von Matti?
Nee.
Ja, also muss es doch ihr Kind sein.
Nee. Das die erste Szene, die wir sehen, ist eine Rückblende.
Ja, ist klar.
Und wir sehen da den, der da das Zeug bastelt, dieses Ding bastelt, das Mike in Jung sozusagen, also den Menschen, die wir nicht genau erkennen. Und der kleine Junge, der da was in den Matsch schreibt, das ist Matti, Mikes Sohn, der ermordet wurde. Und die junge Frau, die wir bisher immer mit Mike gesehen haben, das ist seine Schwiegertochter.
Ah, und die hatte den Sohn geheiratet.
Ja, genau.
Sonst wäre sie nicht die
Schwiegertochter. Ach so, ja, siehste, mir geht's da wie dir, Malik. Ich vergesse dann, was in den alten Folgen war.
Ja. Nee, ich habe nur eben mal nochmal reingeguckt und dachte mir, also wie die Szene aussieht. Und sie haben halt mit Absicht so alte Autos und sowas eingebaut, damit man eben auch sieht, dass es eine Rückschau ist. Ich fand das eigentlich schon subtil, ehrlich gesagt. Das sind ja nur so Close-Ups und sowas. Also der Junge hat so ein bisschen 70s-Style Klamotten an und das Auto, was da steht, ist so ein bisschen oldschool, aber die könnte es ja noch geben, die fahren ja in Amerika auch immer noch rum. Aber okay, das heißt, es wird irgendwie sozusagen nochmal eingeführt, dass Mike einen Sohn hatte.
Genau.
Und wie dann wahrscheinlich die Beziehung ist zu der Frau mit dem Kind, die man dann sieht, also seine Motivation in irgendeiner Form.
Und dann kommt noch die Szene da, die hinterher auch dann nochmal auftaucht, wo er dann sagt, ihr wolltet, dass ich was sage? Und das habe ich jetzt getan.
Genau.
Als nächstes sehen wir, wie irgendwer durchs Drogenviertel läuft und random irgendwo, offensichtlich irgendwie Koks oder so abliefert. Und jetzt auch beim zweiten Mal schauen, habe ich noch nicht so ganz verstanden, was die Szene soll.
Glaube ich, kann ich erklären.
Meine Vermutung war jetzt so, dass da ausgekundschaftet wird, wie es denn da so aussieht.
Möchtest du, Malik, oder soll ich?
Leg mal los.
Also er hat doch die Tasche dabei, die Drogen, die sie angeblich geklaut haben, wo sie das Auto da abgefackelt haben. In der, war das in der letzten oder in der vorletzten Folge?
Letzten, glaube ich.
Wo sie ihn, in der letzten, ne, wo sie ihn in der Wüste ab, angeschossen haben. Da hat er doch hinterher zu den beiden Zwillingen da gesagt, das war ein silbernes Fahrzeug.
Ach so.
Hat er auch die Marke gesagt. Und die haben die Drogen geklaut. So, und.
Ja, angeblich, ja. War ja
genau.
Nicht so. Das
war ja nicht so, aber jetzt haben, mussten ja die Drogen auch irgendwo wieder auftauchen. Also haben, hat er da irgendwie einen bestochen, den, und die Drogen da reinzubringen. Er bringt doch da diese Tasche
mit dem
Drogenpaket rein. Das holen sie doch auch dann hinterher raus. Und das ist genau dieses rechteckige, verschnittene Paket da. Was
sieht
er da
natürlich immer so aus, das ist irgendwie schwierig. Also ich finde auch so von der Continuity oder nee, so vom für den Anschluss mental für Zuschauer, vor allem weil die ja wissen, dass da mindestens eine Woche vergangen ist, finde ich das auch schwierig. So, also was für mich als Zuschauer hängen geblieben ist, ist, dass man sieht halt, wie jemand durch, also diesen, man läuft jemandem hinterher, so Point of View mäßig, und sieht dann, wie dieses Drogendealer-Versteck, wo halt 10 Leute drin rumsitzen und so, wie das so aussieht. Also eigentlich lernt man nur kennen, wie man da durch dieses abgesperrte Gelände an den Wachen vorbei geht, in so einen Raum und da sitzen so Typen, alle sehen so schwer bewaffnet aus irgendwie oder so, ne, wie so Heavy-Typen halt. Und dann hat man aber eben auch verstanden, wenn später die Szene mit den Zwillingen kommt, wo die denn da reinmarschieren. Weil da sieht man es ja eigentlich nicht nochmal. Ja. Das ist so, für mich war das quasi die Vorstellung des späteren Kriegsschauplatzes, wenn man so will. Aber so Sachen, an die ich mich auch nicht mehr erinnert hätte, in dem Moment, wo dann später da Action ist, habe ich schon wieder vergessen, dass ich so eine Szene am Anfang mal gesehen habe. But that's me.
Genau, der Typ, der da rauskommt, setzt sich ja dann auch ins Auto zu, wie heißt der? Ich vergesse den Namen immer von dem.
Victor ist das, glaube ich, ne?
Bitte?
Victor ist es, glaube ich, oder?
Das ist nicht einer von den beiden Zwillingen, ne?
Nee. Nein, die verarschen sie ja quasi, die Zwillinge. Mhm. Weil die gehören ja zu den Salamancas.
Doch, ist Victor, ja.
Das ist dann irgendwie eine rechte Hand von
das
Gas?
Ist der,
genau, ja.
Genau.
Ja.
Okay, und der gibt ihm nämlich Geld sozusagen für den Verkauf dieser Drogen. Und das heißt, eigentlich liefern die ihnen damit jetzt den Grund, da ein Massaker anzurichten?
Ja, da einzufallen und Rache zu üben, genau.
Ja, dann, da kommen wir nachher noch zu.
Genau.
Also, oder sollen wir das jetzt besprechen? Dann muss ich es nur eben raussuchen. Ich habe es mir aufgeschrieben.
Ja, können wir, wie macht ihr das chronologisch?
Wir gehen eigentlich immer die Szene für Szene so durch.
Ja, genau, eigentlich sonst chronologisch, genau.
Dann mach doch einfach so. Ja, dann kriegt Saul einen Anruf.
Wird genau.
Geweckt.
Intro.
Story of my life.
Wir sind wieder bei Saul.
Also wir sagen immer Saul, aber
Jimmy,
aber
ja.
Ihr unterscheidet das oder du unterscheidest das?
Ja, doch.
Das?
Ja, doch. Vor allem auch, das, also für mich ist da durchaus die Unterscheidung da, dass zwischen Jimmy und Saul, also war wirklich, wie gesagt, so direkt Vergleich Saul, Jimmy, dann siehst du da schon zwei verschiedene Charaktere vor dir stehen, finde ich. Also vom Auftreten her und vom Handeln her so. Saul ist so der schmierige Anwaltstyp und so und der so, genau
schon alles
der.
Egal ist, ne?
Genau. Und der aber auch schon auch schon sehr, sehr gewieft ist und weiß, wie der Hase läuft und aber auch gleichzeitig sehr vorsichtig ist und weiß, wann es Zeit ist zu gehen sozusagen, weil in Breaking Bad auch schon so dann hin und wieder sagst du, ich bin da mal weg. Das ist mir zu heiß. Und Jimmy ja noch so der, ich möchte Anwalt werden und eigentlich auch das Richtige tun so und ne, und merke dann immer mehr so, das funktioniert nicht. kriegt einen Anruf, Malik, mein Computer geht nicht. ein Jobangebot, ja. Was er dann erstmal ablehnt.
Das kannten wir ja vorher noch nicht, ne? Da, wo er sich bisher beworben hatte, da waren die jetzt nicht dabei, diese Telefon-CC.
Genau. Nee. Das war irgendwo anders.
Genau, also es ist einfach nur einer dieser Jobs sozusagen. Die rufen ihn zurück. Mhm. Und er dann so, ja, nee, Pläne haben sich geändert, ist nicht.
Also scheint er ja auch wirklich durch die Stadt gefahren zu sein und sich überall vorgestellt zu haben. Da hatte ich bei der Folge, wo das war, da habe ich gedacht, ist vielleicht auch irgendwo nur rumgesessen, aber er scheint ja wirklich überall rumgefahren zu sein und sich vorgestellt zu haben, so wie es Kim gesagt hat.
Ja, und die kommt dann dazu und sagt, Mensch, willst du nicht mal irgendwie mit irgendjemandem reden, so Therapeuten oder so, und dann hat Jimmy auch keinen Bock und sagt dann, ah Mensch, ich habe ja ganz vergessen, ich habe ja jetzt einen neuen Job, und erzählt ihr dann von dem gerade noch abgelehnten Job und ruft dann gleich danach wieder an und fragt nach, ob denn die Stelle noch zu haben ist. Und ja, dem ist auch so, und dann...
Ja, wir sehen dann später, dann geht's weiter mit Kim.
Genau.
Kim im Gericht.
Ja.
Kommt da rein, durchs Röntgengerät da lässt ihre Tasche durchlaufen, und dann fragt sie erstmal den ersten Polizisten, der da steht an der Sicherheitsschleuse, was denn heute so anliegt.
Und ich dachte erst, sie macht jetzt so ein bisschen auf Jimmy und spielt irgendwie ein bisschen Pflichtverteidigerin, so fürs Geld und so. Und dachte, also fand es aber auch komisch, dass dann das passt irgendwie nicht. Und dann sehen wir sie aber nur im Gerichtssaal sitzen, und ja, am Richterpult sitzt ein ziemlich bekanntes Gesicht. Wenn man viel sehen schaut, ich habe ihn erkannt und dachte, ach Mensch, den kenne ich, musste aber auch erst genau nachschauen und habe dann festgestellt, dann seine berühmteste Rolle, die Serie habe ich jetzt nicht so verfolgt, nämlich das ist der Darsteller des Neelix aus Voyager, Star Trek Voyager. Ja, natürlich schon etwas gealtert und alles, mit Brille und noch mit weniger Maske im Gesicht, sag ich mal. Wenn man dann mal so durchscrollt, dann sieht man auch, dass ja auch die Serienlandschaft in den letzten Jahren ordentlich mal durchgespielt hat. Wo ist er denn jetzt hier?
Ich glaube, war das der bei
Ethan Phillips?
Big Bang Theory? Hat er da nicht auch irgendwie zwischendurch mal mitgespielt?
Nicht, dass ich wüsste.
Mr. Proton?
Nee. Das war ein anderer.
Naja.
Auf
jeden Fall.
Wo mir dann noch auffiel, wo ich ihn dann noch herkannte, war The Island. Das Ding mit Ewan McGregor, wo es da um die Klone ging und so und wandelnde Körperersatzteile und so. Hast du den erkannt? Oder?
Ich kenne den nicht. Ne.
Okay.
Also ich habe auch irgendeine Star Trek-Serie mal vor x Jahren auch lange geguckt, und ich weiß nicht, welche von denen das jetzt war. Vielleicht auch zwei, aber ob dies jetzt Voyager oder eine der 70 anderen war, keine Ahnung. Also nicht Kirk und so, das kenne ich natürlich auch noch, aber es war schon sowas Neueres, und irgend so ein Typ mit sehr großen Ohren kam auch drin vor auf irgendeiner Raumstation. war das jetzt vorher?
Das klingt nach Deep Space Nine.
Ja, dann war das die wahrscheinlich, und ich vielleicht auch noch eine der anderen, aber das wäre wirklich so lange her, da würde ich meine Mutter nicht erkennen, wenn die damit gespielt hätte. Also, tatsächlich, aber wie gesagt, das ist symptomatisch, liegt jetzt nicht an dem Typen oder so. Also hier heißt er ja Manninger oder so, ne? Sah ich gerade sein Schild vor ihm stehen. Und wir kennen ihn noch nicht, wir wissen nicht, warum das wichtig ist, ne?
Nee, genau, ist jetzt erstmal aufgetaucht.
Sie stalkt ihn jetzt so irgendwie mit Absicht.
Das waren, Das war aber nicht der Richter aus dem Prozess, nee, wo es da um diesen Zahlendreher ging. Ne?
Nee, das war ein ganz anderer.
Ja. Weil das hatte ich erst überlegt, ich hatte aber kein Bild mehr vor Augen, wer das war.
Nee, das war ein anderer. Ja, und er fragt dann auch noch so, ob sie irgendwie Termine hat und sie, nee, ich guck nur zu. Nur gucken, nick anfassen. und ja, er lädt sie dann zu sich ins Büro und erzählt ihr dann von einem fiktiven Fall und
sie sagt dann, tut ja, er gar nicht, ne? Also er isst gerade und sie kommt einfach
so, ja, genau,
klopfen. Also offensichtlich, sie will irgendwie was von ihm und wir wissen nicht was.
Ja, genau, irgendwie so, stimmt, weil vorher kommt ja ein Polizist zu ihm. Und der kommt dann daraufhin zu ihr und sagt, sie soll dann mal nachher ins Büro. Und genau, erzählt ihr dann von einem fiktiven Fall und dann sagt sie, das ist doch hier aus dem einen Film. Und ja, genau. Und erzählt dann von irgendwelchen tatsächlichen Fällen. Irgendwie die eine hat seinen Lebensgefährten abgestochen für ein Sandwich und so. genau, ja, also er erzählt ein bisschen, wie es bei Mesa Verde und er so, ja, ist da alles gut, da sehr gut aufgehoben, machen Sie zu, dass sie da ordentlich Reibach machen. Und bietet ihr aber trotzdem irgendwie an, wenn demnächst mal wieder zu Gast ist, drückt er ihr irgendwas aufs Auge sozusagen.
Ja, ne, anbieten ist gut. Also eigentlich durchschaut er sie und sagt ihr ja auf den Kopf zu, was sie irgendwie eigentlich will. Aber ich glaube, das ist so neue Fälle. Also man setzt sich bei Gericht sozusagen rein, so habe ich das verstanden als Anwältin. Mhm. Und dann guckt man, was da so für Leute auflaufen und guckt, ob man da irgendeinen lukrativen Fall abgreifen kann.
Ja,
und
genau.
Wir sind uns ziemlich sicher, das ist nicht das, was sie will, aber da sagt sie nichts zu und dann sagt er, also lungern Sie nicht in meinem Gerichtssaal rum, weil wenn ich Sie das nächste Mal da sitzen sehe, dann drücke ich Ihnen Arbeit aufs Auge. Mhm. Also vielleicht so, ich weiß nicht, so eine Pro Bono Verteidigung von irgendeinem armen Schlucker oder so, ich weiß nicht genau. Mhm. Ja, und dann denkt man, er hat sie jetzt so voll durchschaut, abgekanzelt und also nicht super böse, aber schon deutlich und ja, und dann macht er halt sein Essen fertig, kommt raus in den Gerichtssaal und macht mit dem nächsten Fall weiter und guckt halt so auf und schon wieder sitzt sie da. Ja,
sicher
bei. Und wir denken so, okay, das ist ja Dedication, die wollte den ja quasi seine Aufmerksamkeit, die hat sie bekommen und sie ist immer noch da und wir wissen nicht wieso.
Mhm.
Irgendwas will sie von ihm.
Ja, was ich beeindruckend fand, wie vollgemüllt das Richterpult von ihm ist, also wie viel Akten sich da stapeln. Er hat ja auch vorher gesagt, so eigentlich sind wir hier chronisch unterbesetzt. Und
hey, kennt ihr euch da aus in den USA? Hat da jeder Richter seinen eigenen Gerichtssaal? Also, dass er da sein Zeug nicht irgendwie wegräumen muss?
Also, wenn man die, wie heißt das, The Good Wife gesehen hat, da sieht man auch häufig, dass die nicht wissen, welcher Richter kommt. Die wissen, dann sind die in so einem Saal, alle sind schon versammelt und so und dann, oh, it's Judge so und so. Also, dass das immer wieder auch mal eine Überraschung ist. Da sind halt mehrere Richter, die dann auch häufiger vorkommen. Manche sind halt spleenig, manche sind super piefig und konservativ und so. Und dann hängt natürlich der Fall davon ab, wer da jetzt so sitzt. Was die aber alle gemeinsam haben, ist, dass die halt so eine ganz, ich sag mal, überselbstbewusste Art haben. So, du merkst, die wissen, die dürfen alles. Also die haben unglaubliche Macht oder so. Und das kommt hier auch, finde ich, ganz gut raus. Ne? Die sind sehr, sehr bestimmt, präzise, durchschauen die Leute sofort. Ich weiß nicht, ob da wirklich so viel so smarte Richter sitzen, aber ich finde, in den Serien sind die häufig so.
Hm.
Und er hier halt auch.
Ja, stimmt. Ja, das ist funktioniert ja irgendwie alles etwas anders. Ja, das dazu. Dann kommen wir zu Mike, der wieder in seinem einen Café sitzt und Anita aus der Selbsthilfegruppe trifft, ne?
Ja, sagt mir doch nochmal, Warum ist der nochmal da und wie hat er die jetzt kennengelernt? Wie ist deren Verhältnis?
Warum er genau jetzt da? Ich glaube, das hängt halt mit dem Tod von seinem Sohn zusammen. Dass er,
weil er trinkt ja nicht oder irgendwie sowas.
Ja, ja, das dass ist, er auch da ist und seine Schwiegertochter auch so ein bisschen begleitet.
Und Anita hat er da kennengelernt.
Genau, und Anita hat er da kennengelernt, beziehungsweise auch mal bei irgendwelchen Freizeitaktivitäten, das ist, glaube ich, für die...
Für den Kindergarten hatten sie da irgendwas gebaut,
Kindergarten,
ne?
Genau, mal irgendwas gebaut haben, ja.
Da hat doch Mike auch Kohle reingesteckt, die er irgendwie da schon verdient hatte, so. Und hat das... Ja, hat dann quasi da... Die hatten kein Geld, das zu kaufen.
Genau.
Und Mike hat dann gesagt, ja...
Baumaterialien besorgt, genau.
Hat das dann alles besorgt und hat er quasi seine Kohle da reingesteckt.
Ja.
Und da haben sie sich kennengelernt.
Jetzt muss ich doch auch mal schauen, woher wir die Darstellerin kennen. Tamara Tooney.
Star Trek irgendwas.
Ja, wahrscheinlich.
Nee, Flight. Law and Order New York. Ach, genau.
Aber
ja,
was
doch.
Mit Fliegen?
Ich hatte kurz überlegt, ob das Pam Grier ist, aber dann sofort wieder verworfen.
Ja, ja natürlich Law and Order New York, Dr. Melinda Warner, da hat sie, ich glaube auch, Pathologin gespielt, genau.
Woher aber, kennt man Mike eigentlich? Kennt man ihn von irgendwo?
Breaking Bad, glaube ich,
ja,
hat er mitgespielt.
Genau, ich glaube auch. Wenn den mal demnächst zufällig vielleicht Beverly Hills Cop mal guckst, da zum Beispiel
Nein.
taucht er auf. Ja.
Nein, wir reden von Oldschool, Original, Beverly Hills Cop 1980 oder so.
Genau, oder welcher?
Gremlins? Ich sterbe.
Genau,
ich
Gremlins
auf
auch. Genau, richtig, Gremlins. Ich glaube, der...
Jonathan Banks heißt der Mann.
Ja, auch der erste, ja, Jonathan Banks.
Das ist Gremlins? Also, ich bin fassungslos. Jetzt muss ich mal durch die Bilder gucken, ob es da irgendwie alte Bilder gibt, weil hier ist natürlich alles voller Breaking Bad. Oh, hier.
Also bei Beverly Hills Cop, da ist er wirklich sehr jung, als er... der da den...
Es gibt ihn mit Haaren auch und
Kumpel
ohne Falten.
ja.
Es ist beeindruckend.
Naja, er ist schon etwas älter, ne? Der hat wahrscheinlich schon einiges gespielt.
Irgendwie war er aber tatsächlich nie beeindruckender als heute.
Nee,
das ist schon ein absoluter Typ und vor allem... Aber spielt er denn, wisst ihr das, spielt er dann so relativ ähnliche Charaktere, so völlig unbewegte... sachliche, zu allem bereite, harte Typen?
Nee, da bin ich zu wenig Filmfreak für.
Ja, also ich kann ihn halt auch nur aus diesen Nebenrollen, wie gesagt, bei Beverly Hills Cop spielt er auch so einen Gangster-Handlanger-Typen. Er hat mal in einem Perry Mason TV-Film von 93 mitgespielt. Sehe ich gerade. Ansonsten, Bocas Texas Ranger natürlich auch. Geschichten
ich lach mich kaputt. Der sieht aus, also, wo ist es hier in Wise Guy 1987? Sieht aus wie. Ach, wie heißt er? Jüdischer Regisseur, schwarze Brille.
Nee.
Sehr charakteristische schwarze Brille. Oh.
Im Bild kein Ton.
Wahrscheinlich jetzt so 80, ist wahrscheinlich der einzige, wenn ich sage jüdischer Regisseur, dann weiß wahrscheinlich Google sofort, wen ich meine.
Okay.
Alle Hörerinnen und Hörer schreien schon auf Woody Allen, danke. Genau.
Ach so. Sag doch, dass du Woody Allen meinst.
Ja, sage ich ja jetzt. Wollte ich noch für mich behalten. Von Geheimnis
Ach
her.
Genau, und bei wo ich ihn auch schon mal vorher gesehen hatte, war bei Two and a Half Men als Besitzer von so einem Pfandladen. Und da gibt es, glaube ich, sogar auch eine Anspielung auf Breaking Bad, wenn ich
Okay, das wäre natürlich lustig.
Ja, ansonsten, also der hat auch mal irgendwie ganz gut alles mitgenommen, so an Gastrollen. Ach, The Commuter, den habe ich dieses Jahr verpasst im Kino. Ja, also, aber ich glaube, so Paraderollen sind halt tatsächlich wirklich als Mike Ehrmantraut in Breaking Bad und hier Better Call Saul, ja.
Wie ist das eigentlich, wenn man jetzt nochmal Breaking Bad guckt? Ich meine, die sind ja, ob sie wollen oder nicht, einfach jünger gewesen.
Mhm.
Wie fangen Sie das auf? Oder kümmern Sie sich da nicht so richtig
drum? Ich glaube, Sie kümmern sich nicht drum. Also ich, Saul Goodman ist in Breaking Bad, hat doch ein paar Pfund mehr drauf, so, also so im Gesicht siehst du es ganz gut.
Aha.
Ja gut, bei Mike ist ne, so ein, sieht glaube ich auch anders so ein bisschen aus und der Rest ist halt einfach altersbedingt, da machen sie glaube ich nicht viel. Und ansonsten die andere Charaktere, Victor wird sich nicht groß geändert, also der Handlanger von
welcher? Der eben im Auto saß und den habe ich nie so als Charakter wahrgenommen.
Genau, genau. Der,
ja, der ist auch mehr so der Killer.
Ja, genau. Der, auch ein junge, grimmig, reinguckende Typ. Mit dem, so einem halb offenen Auge immer. der andere große hier, Tyrus, der ja, hat sich auch nicht großartig geändert. Also das noch geht so mit den Altersunterschieden, ne? Also
oder sie machen eben schon etwas dran, aber nur halt, was man noch mit Schminke hinbekommt.
Ja, ja, genau.
Deswegen fällt es uns nicht so auf.
Genau.
Und wir sind ja auch alle wahrscheinlich weitergegangen. Ja, das wäre so die Frage, wenn man Better Call Saul zuerst guckt dann
hört
Breaking
ihr das Bimmeln immer?
Nee.
Okay, dann ist ja gut, wenn ihr das nicht hört.
Dann ist bei dir irgendwas.
Naja, der Kollege schreibt gerade, wir haben morgen eine Veranstaltung und er schreibt mir gerade über FaceTime immer, nicht FaceTime, über
iMessage, ja, dann mach's doch leise, Rechtsklick.
Ja, habe ich schon, aber irgendwie bimmelt's trotzdem.
Oh. Mike anrufen. Ja, hey. Wir sind im Café, ne?
Ja, genau. Johann erzählt Anita, sie sagt, sie möchte mal mit dem einen Typen da sprechen. Ich glaube, der hat Gesprächsbedarf, der wirkt so einsam.
Henry? Einer von der Gruppe, von der Selbsthilfegruppe.
Genau.
Ich habe extra mal zurückgespult, weil ich nicht verstanden habe, ob es Harry oder Henry ist. Es ist Henry.
Okay. Aber, ja. Also nochmal, die haben ja eigentlich nichts miteinander, ne? Mike hat ja nie was mit, also der scheint ja asexuell zu sein.
Ja, aber scheinbar scheint er sich ja mit ihr öfter dazu treffen, weil er hat die Zeitung irgendwie so, sie kommt herein so und er gibt ihr die Zeitung. Also es sah so aus, als wenn das heißen sollte, ja, er weiß schon so, was sie haben möchte. Ne? Als wenn die da sich öfter treffen. Hatte ich so das Gefühl.
Soll
das
aber sie sind trotzdem sehr zivil, also so zivilisiert, civilized, so miteinander. Also, ich sag mal, distanziert, höflich, freundlich. Und sie ist definitiv die emotionalere von beiden.
Hinterher sitzen sie ja auch nicht unbedingt nebeneinander oder zusammen da bei der Sitzung. Ne? Schon ein bisschen, eine gewisse Entfernung.
Ich sehe gerade, auf ihrem Revers ist halt so ein Namensschild. Und da ist Craddock irgendwas Bank, Anita. Also ich nehme an, die treffen sich da in der Mittagspause oder so.
Ja. Sie in ihrer Mittagspause, ja, Mike ist ja quasi.
Ja, klar. Er ist ja Rentner.
Mit Hobbys.
Ja, auf jeden Fall.
Privatier.
Sie möchte ja Henry gerne helfen und Mike sagt, dem brauchst du nicht helfen, der hat nix.
Der ist ein Lügner.
Genau.
Ja. Also wir spoilen hier gnadenlos, ne?
Ja, okay.
Also das hier hört nur jemand, der auch schon die Folge geguckt hat.
Das auf jeden Fall, ja.
Wenn nicht, hat er Pech gehabt. Also dann braucht er die Folge nicht gucken.
Aber also ich habe auch schon vom Firefly-Cast damals, ich glaube, mindestens eine Folge gehört, ohne die jeweilige Episode dazu gesehen zu haben, wo ich auch nicht sicher war. Und den dreien aber auch so gern zugehört habe sonst.
Ja, und dann Anita sagt ja, wir können, wie wär's mit einer Wette? 10 Mäuse?
Genau, also er sagt, er ist ein Lügner, weil der reibt sich immer das Handgelenk, wenn er eine Lügengeschichte erzählt und die Details, die er erzählt, die stimmen nie. Zum Beispiel, ich weiß nicht mehr, was war das Beispiel, irgendwas hat er erzählt von 19... 80 oder 88 und irgendwas, was da in der Geschichte vorkam, existierte dann noch nicht. Irgendwie so.
Genau.
Also ja, irgendein Football-Spiel war das und er meinte irgendwie, das wäre abends gewesen und das kann gar nicht sein, weil es da noch keine Flutlichtanlagen gab.
Ah, oder so.
Im Footballstadion.
Ja, genau.
So war das.
Ja, und er erzählt ja immer Stories von seiner Frau, um die er trauert, ne? Also die hat irgendwie angeblich eine Krebsdiagnose bekommen oder sowas. Mhm. Oder eine Diagnose. Ich glaube, er sagte das irgendwie später in der Folge nochmal. Aber wir kennen den eigentlich auch noch nicht, oder? Kam der schon vor?
Nee.
Nö.
Ah, okay. Die Frau heißt wie? Trudy, Judy? War da nicht sowas?
Ruby. Ja,
Ruby?
Warte mal. Nee.
Egal, Frauenname. Dollar-Frauenname. also, ich weiß, die spielt, glaube ich, auch keine Rolle, aber auf jeden Fall sagt er, nee, hier. Und ich meine, wir glauben natürlich, dass er recht hat, weil er immer recht hat und ein Ex-Cop ist.
Genau. Der wird schon wissen, wovon er spricht.
Okay, aber dann haben sie eine Wette über $10, dass was eigentlich? Dass
er wieder irgendwas an seiner Geschichte wieder irgendwas anders ist als
sonst. Dass irgendwas nicht stimmt. Genau. Aber ich finde, neue Geschichten erzählen ist ja jetzt noch kein Hinweis auf alles, irgendwas ist faul. Mhm. Das ist ja die Frage, ob er irgendwie neue Details erfindet, die nicht zusammenpassen mit den Details, die er wohl schon seit Jahren in dieser Gruppe erzählt.
Ja, genau, ich glaube, das meinte Mike, ja.
Ja, Judy heißt die. Doch, ich hab's noch nicht hier. Judy, genau. Er sagt, dass er wieder eine andere Judy-Geschichte erzählt, dass sich das wieder widerspricht mit dem, was er schon über sie erzählt hat.
Ich habe jetzt schon vergessen, ob das einer der Namen war, die ich versuchte zu erinnern. Ja. Ah, ich sehe gerade in der kommenden Szene ist etwas, das habe ich gar nicht während des Guckens bemerkt. Wollen wir schon rüber zur Folgeszene?
Genau, zu Jimmy seinem CC neuen Mobile. Job, CC Mobile.
Ja.
Und jetzt haben wir das erste Mal, finde ich, eine eindeutige zeitliche Einordnung, und zwar das, wo wir die Draußenansicht sehen, der
genau deswegen
vom Laden sehen wir rechts das Sony Ericsson KZ50i, das hatte ich nämlich
in Silber.
Ich muss abschweifen, weil also das war nämlich schon ein besonderes Telefon damals, weil das war das erste Cybershot-Handy, glaube ich, von Sony Ericsson damals.
Boah, dieser Name, Cybershot-Handy.
Also ein.
Ja, das stimmt.
Und das, ich habe auch mal von nachguckt in der Wikipedia, das erste Handy mit Autofokus-Kamera.
Und es hatte halt diese Walkman-Funktion drin, ohne dass es als Walkman gebrandet war und deswegen auch nicht teurer war wie das orangene Walkman-Handy.
Genau.
Das heißt, man konnte sich durchaus das hier holen, wenn man wusste, dass das alles softwaremäßig genau das gleiche war.
Genau. Und also
ich Idiot habe das orangene gehabt.
Ja. Und man konnte sich übrigens, also zum einen gab es ja diesen Werbespot, erinnert man sich vielleicht, wo da zwei irgendwie am See sind und dann sehen sie, wie ein Bär einen Fisch fängt und ein Foto davon machen. Und eine Sekunde später kommt ein Adler angeflogen, krallt sich den Bär und fliegt mit dem Bär weg. Und außerdem konnte man auf dem das KZ50i, das andere war das W800i, das orangene.
Genau.
Die waren baugleich und man konnte sich die Software vom 800 da auf das 750er flashen und dann hatte man eben diesen Walkman Player da auch.
Ja, Freaks, das gibt's doch gar nicht.
Und also da gab's um diese Telefone herum gab's eine ziemlich große Modding-Szene, auch so mit Themes und so, ziemlich krass und abgefahren. Ich hatte auch eins, so ein macOS-Theme, was dann aus diesem
Ich auch?
aus diesem Grid-Menü so ein Dock-ähnliches Ding sie gemacht hat. Total abgefahren. Ist auch ziemlich fummelig gewesen. Aber es hat. Also
es war's wert.
Sah ziemlich cool aus. Ja, genau.
Kennt ihr folgendes Geräusch? Achtung.
Hinten die Kamera.
Ja. Ah, du hast es noch.
Ich habe es in der Hand und ich liebe es, wenn ich es gerade anfasse.
Ich habe es hier, glaube ich, auch noch irgendwo. Ja, genau. Der Blitz von dem Ding war auch mega hell. Ich glaube, die konnte man auch nochmal einzeln triggern als Taschenlampe. Ja.
Als Taschenlampe. Ich glaube, ich habe meins letztes Jahr beim Umzug weggeschmissen.
Batterie
war ausgelaufen.
Dieser Joystick, der war eigentlich auch ganz okay soweit. Und
wenn er nicht versagt hat, ne? Denn das war so das Ding, bisschen also die Schwachstelle.
Ich hatte keine Probleme damit, sowas. Also bei mir ging's.
Ja, ich hatte den ein paar Mal repariert, also das Ding aufgemacht okay. und immer wieder die gleichen Stellen gereinigt. Mhm. Was auch sehr schön ist, ich mache gerade die Kamera auf und dann gibt sie mal eine 2-Megapixel-Kameralinse. Yeah. Und darunter ist eine silberne Stelle, wie so manche Straßeneckenspiegel,
ja.
die eigentlich nur so ein silbernes, rundes Ding sind, damit man Selfies machen konnte.
Ja, genau.
Also, das bringt eigentlich überhaupt nichts. Du kannst da drin überhaupt nichts sehen. Und so. Also ich meine, du guckst halt von vorne in die Kamera rein, dann bist du halt drin. Das ist so. Aber ja, sehr, sehr schön. Hatte Austauschbatterien, das kennen die jungen Menschen unter uns gar nicht
mehr. Genau, konnte man den Akku wechseln. Als Speicherkarte waren diese Sony Memory Stick Dinger.
Memory Stick Duo.
Das Memory Stick Duo, genau, bis 2 Gigabyte. Und ansonsten, ja, proprietärer
waren
Kopfhörer.
Das Gigabyte? Bist du sicher?
Ja. Und was halt auch cool war, dieser Walkman hatte auch einen ziemlich guten Equalizer und hat dann auch diesen normalen Kopfhörerstöpseln, die dabei geliefert waren, ganz gut was rausgeholt. Ja.
Mhm.
Also ich hatte es ein bisschen später, so 2006/2007 rum, habe ich es halt von meinem Vater weitergereicht bekommen, aber das war schon ziemlich cool, ja.
Und natürlich gibt's hier, wenn ich in der Szene nochmal auf dieses Bild gucke, da ist halt rechts das Sony Ericsson und links ist irgend so ein Clubphone,
no
was
name.
Ja in Amerika, ja, weiß nicht, was ja sowieso in Amerika immer noch eine Ecke größer war, glaube ich, mit der Klapperei als hier.
Auf dem Aufsteller von mit dem Sony steht Not Just a Phone.
Ja.
Oben drüber, ja. Ich habe auch mal geguckt, Preis war irgendwas um die 400 Euro damals.
Echt? Krass. Wo hatte ich denn das Geld her? Geld für Technik ausgeben. Ja,
aber das mit dem MP3-Player, der im Hintergrund weiterlaufen kann, das war wohl schon irgendwie was Besonderes. Oder halt generell irgendwie MP3-Player in dem mobilen Telefon mit drin. Ja. So.
Genau. Das Ding konnte auch M4As und so. Ich weiß, wie viele Hörbücher ich konvertiert habe. Das war so Prä-Podcast, ne?
Mhm.
Aber wie viel, im Prinzip habe ich da auch schon sehr viel gesprochene Inhalte gehört und musste die aber dann, wenn du so ein Perry Roden 4,5 Stunden MP3, das habe ich mir dann per Software irgendwie in kleine Teile zerhackt, weil sonst, ne, wenn du Stopp gedrückt hattest, der hat sich dann nicht unbedingt gemerkt oder nur, wenn es M4A war, aber nicht, wenn es irgendwie, da war auch sowas.
Ja.
Hat ja so Konvertierungsprogramme und Zeug und Kram, aber es hat das halt eben alles getan und ich habe mir sehr lange kein iPhone gekauft, weil mir die Kamera immer zu schlecht war, weil die Sony-Kameras besser waren. Erstes iPhone 5 war das erste, wo ich dachte, okay, jetzt ist es weit genug. Und die iPhones konnten ja auch nicht dieses von Phone zu Phone. Diese Telefone hatten ja Infrarot-Schnittstellen, wo du von Telefon zu Telefon.
Und man konnte das schon ziemlich cool auch mit dem Mac verbinden und da so Adressbuch
Buchsync
und so solche Geschichten machen, ja.
Genau. Das war besser als das iPhone. So, und deswegen, Freunde haben mich da noch daran erinnert, wie ich früher immer gegen iPhones gewettert habe, aber nicht. So aus Prinzip gegen iPhones, ich fand das begeisternd und so, aber das Ding konnte effektiv viele Dinge einfach schlechter als das Telefon, was ich schon hatte. Und das reichte halt nicht.
Ja.
So, und dann halt keine Batterielaufzeit und so, warum?
Ich hätte natürlich auch ein iPhone-Theme auf dem Telefon drauf. So dieser schwarzen Leiste unter unten und den Fisch-Wallpaper, so.
Ja, stimmt.
Gut, das war der nerdige Exkurs dazu, aber das war so, oh mein Gott, das hatte ich und ja, das ist sehr schön. Ich frage mich da immer, haben sie das noch irgendwo her? Also vielleicht steht sowas auch noch irgendwo tatsächlich so rum. Oder haben sie das aus irgendeinem Archiv oder selber nochmal hergestellt? So, da müsste man jetzt Hörer des Better Call Saul-Insider Podcast sein. Vielleicht erzählen die da solche Dinge.
Da kann ja Eric vielleicht bei der nächsten Folge was drüber erzählen.
Genau.
Der hört den doch immer.
Und ja, ansonsten sieht dieser Handyladen so wie Handys laden heute teilweise auch noch aussehen. So aus, ne?
Ja, nur dass da überhaupt nichts los ist.
Genau.
So das. Gar nichts.
Also,
so
gar nichts.
Niemand. Zero.
Null.
Ja, genau. Und Jimmy sich da die Beine in den Bauch steht.
Ja, ein bisschen putzt, ein bisschen wartet, an die Decke guckt und dann
Kästchen hin und her schiebt.
Kriegt er einen Anruf vom Chef oder so.
Mhm.
Und ja, na, wie läuft's? Und er so, naja, bisschen, also er so, ja, gut, naja, ehrlich gesagt, bisschen Slow Day. Dachte, ja, das ist immer so. Außer, was war das, irgend so ein Sales-Tag oder so, da ist dann alles gerammelt voll, aber sonst.
Inventurtag. Inventurwoche, da ist
Inventur,
ganz,
ach so,
ganz
ja.
viel los und Ausbau und das sind die, ah, die haben sie gerade knapp verpasst.
Ja, genau, also bis in einem Jahr wieder dann
Ja, genau.
oder so. Und er so, okay. Und da kennt man ja auch Jimmy, der ist ja da, das kommt dann später. Also Langeweile kann er nicht gut aushalten, sag ich mal so.
Nee.
Ja.
Ich weiß nicht, haben Sie diese Szene extra deswegen genommen, um nochmal darzustellen, dass er immer was zu tun haben muss?
Ja, ich glaube schon. Ja, es ist so ein bisschen so, also, wie gesagt, nichts tun ist, glaube ich, nicht seins und auch das ein bisschen irgendwie gucken, wie Geld reinkommt. So für die Zukunft, beziehungsweise um nicht irgendwie abhängig von Kim zu sein und so.
Ja, mit der Geldsache, da steige ich noch nicht ganz durch, wie wichtig ihm das ist.
Ja, bin ich auch noch nicht so
Das
richtig. So
inwiefern? 100%.
Der ist doch versorgt, oder nicht? Der hat doch da mit diesem einen Fall, war das nicht Mesa Verde? Ne, mit irgendwas.
Ja,
Sandpiper, ja.
Okay,
Aber ich
also
weiß, ich habe auch nicht mehr
das
im
hat ihn doch
Kopf.
ausgesorgt, oder nicht? Also ihn ausgesorgt
Ja,
gemacht.
ich weiß nicht genau. Ich habe auch nicht im Kopf, wie viel da jetzt für ihn am Ende rausgesprungen ist.
War das nicht, dass er das wieder zurückgeben musste oder irgendwie? Dass das wieder weg war, die Kohle war aber, meine ich, auf jeden Fall wieder weg.
War irgendwie futsch, ja, glaube ich.
Ja.
Also er hat nie Geldsorgen und ich finde, er tut auch nie was wegen des Geldes. Der ist ein absoluter Überzeugungstäter. Also ich finde, vom Charakter her ist das für mich eindeutig so. Den lockst du nicht mit Geld. So, er weiß, das ist irgendwie so Mittel zum Zweck, aber eigentlich alle seine wirklichen Antriebe sind emotional, also auch wenn die so komplex sind und man die nicht sofort erkennt, der hilft auch ganz gerne Menschen. Und natürlich ist mit Kim und so, da ist er ist halt loyal auch als Typ, hat aber schon seine eigene Sicht auf die Dinge. Also es geht ihm nicht darum, dass man jetzt nie lügen, stehlen oder einbrechen dürfte. Klar, offensichtlich ist sowas tut er ja. Aber er hat trotzdem schon so eine moralische Basis. Aber es geht eigentlich nicht wirklich ums Geld. Ich meine, die Jobs abzulehnen zum Beispiel, obwohl er ja einen braucht, das war ja der Motivator, war ja bloß, als sie ihm sagt, willst du nicht mal mit dem Psychologen reden? Und er dann so, dann doch lieber Job, dann habe ich eine
Ja.
Ausrede und bin irgendwie unterwegs. Und also er ist ja auch so ein bisschen wie so ein gelangweiltes Kind, also so ein gelangweiltes Kind in der Schule, das deswegen gelangweilt ist, weil es hochbegabt ist. Na, also so diese eine Szene in der was vorletzten Folge, wo er sich quasi einen Job besorgt, weil er halt super überzeugend seinen Case aufmacht, warum er der perfekte Kandidat für diesen Job ist, obwohl sie ihn schon so ein bisschen abgebügelt haben und haben erstmal gehen lassen, ja, wir denken drüber nach und er kommt halt zurück und nimmt sie komplett für sich ein und schießt sie dann komplett in den Wind, weil es ihm auch zu doof ist, wie leicht er die jetzt da hat überzeugen können.
Ja.
Also er ist auch schon immer so ein bisschen, ich glaube, er ist einfach sehr schlau und ist dann manchmal gelangweilt, wenn Leute das nicht verstehen. Aber natürlich benutzt er das auch für seine Scams. So, er lebt da schon so ein bisschen in seiner eigenen Welt. Aber ich habe noch nicht gesehen,
Er
dass
ist dann
Geld für
auch
ihn echter Antrieb ist.
so ein Macher. Er macht dann irgendwie was da draus, ne? Bei dem Laden hinterher kommen wir auch dazu noch, dass er da eine Idee hat dann auf einmal und die da einbringt.
Da überschreitet er auch Grenzen.
Wo,
Also das ist das, was ich meine. So die Sache
ja.
zu machen ist für ihn wichtiger, als ob es da Kollateralschäden gibt, ob ihn das selber was kostet, ob das all sein Geld kostet. Ist dann egal. Wenn er sich was in den Kopf gesetzt hat, ist er hochmotiviert so. Das,
Ja.
ja, und das sind eigentlich nie wirklich üble Sachen. Oder? Also ich meine, deswegen mag man ihn ja wahrscheinlich auch. Also er ist ja kein, er ist ein Gauner, er ist kein Verbrecher.
Ja, er will keinem wehtun.
Auch
Ja, hier,
Gewalt, ne? Ist nicht seins.
wo er die Videos da gedreht hat mit dem Opa an dem Flugzeug und so. Ne, wie er da die Leute zuquatscht, um ans Flugzeug zu kommen, oder da waren auch noch andere Sachen, ne, wo sie immer irgendwas besorgen mussten,
Ja, das, was er
um
mit
da zu
Kim auch
drehen.
alles schon abgezogen hat, oder? Also ja. Diese ganzen Scams, wo er Leute in Restaurants betrügt für Investments und so ein Kram. Mhm. Also das ist für ihn, glaube ich, alles so eine Spielwiese, weil er es kann. Eigentlich geht's nicht so richtig ums Geld. Eigentlich geht's darum, dass er das ausspielen kann. Ich glaube, das ist so eine Spielfreude und so ein, ich habe die Möglichkeiten, also es ist, wie soll ich das sagen, so ein, ich baue mir auch nicht einen Hackintosh, weil ich mir das Geld nicht für ein Apple leisten könnte, sondern weil es noch mehr typisch für mich ist. Ein bisschen hinkender Vergleich. Aber so, aber wisst ihr, was ich meine? Also eigentlich geht es um seine Persönlichkeit auszuspielen. So, wenn einer Bock auf Nerden und Hacken hat, dann wird ihn das meiste Geld der Welt nicht davon abhalten und dann kauft er sich keinen Fertigrechner. So, das meine ich. Und der ist auch so ein Typ, so, der will spielen. So, wenn du dem alles Geld der Welt gibst, dann langweilt er sich und dann gibt er das aus für irgendwas oder das war doch auch sogar so. Als er ganz viel Geld hatte, hat das zwar irgendwie so verprasst, aber es war ihm ja eigentlich, deswegen, es war ihm nicht wirklich wichtig. Der ist jetzt nicht plötzlich ein veränderter Mensch, geht zur Bank, investiert. Nee, das war dem halt so egal. Ja, dann machen wir mal Champagner auf und legen mal die Füße hoch. Wenn es weg ist, ist es halt weg.
Ja, reißen die Mittelkonsole beim Auto raus, weil sie nicht passt. Würde einer nicht machen, der sich das Auto erarbeitet hat und
genau.
Ja, er war stimmt. Jetzt zwar nur ein Dienstwagen, aber ja.
Ja. Freigeist ist er, was das angeht. Ja gut, und dieser Freigeist sitzt jetzt in diesem Laden.
Er hat wohl immer im Hinterkopf, dass er schon irgendwie an Kohle kommt. Also ihm fällt immer irgendwie was ein, wie er wieder Geld machen kann.
Aber das ist, glaube ich, auch so der Ansatz.
Auf seine Art.
Das hat auch immer Jyoti Yange, ne? Es ist so, das machen wir dann irgendwie. Also genau, es ist nicht so, ich muss jetzt konsequent mein Leben ordnen, damit ich einen konstanten Geldfluss habe, sondern dann mache ich halt irgendwas. Er hat ja auch immer irgendwie geklappt. Das ist ja auch was sein Bruder ihm immer vorgeworfen hat. Eigentlich, dass er so ein, wie heißen die, Hans Springensfeld? Nee, ihr wisst schon, dass ein Haiopai ist. Und dass er eigentlich so viele Möglichkeiten hätte, aber immer wieder auch abgeleitet in dieses
Slipping Jimmy.
Ja, genau. Ja, der steht jetzt in diesem Laden und niemand kommt. Und damit endet die Szene auch erstmal, ne?
Er spielt mit dem Ball noch.
Ach so, ja. Er langweilt sich.
Ja. Ja, dann sind wir wieder bei unseren lieben Nacho und den mexikanischen Terminatoren.
Und endlich gibt's Action.
Und endlich gibt's Action. Ich fand die Szene so schön, ich wusste, dass das kommt. Er sagt halt so, ja, das ist der und oh, ja, hier viele Leute, ist wie eine Festung hier, ich brauche mehr Leute.
Wir kennen sie aus Breaking Bad ja schon, ne?
Ja, und also, er sagt halt so, ja, wir, also Nacho sagt so, ah, okay, wir brauchen hier mehr Leute, ich ruf mal den und den an und die holen ihre noch und die beiden Salamanca-Brüder gucken sich nur an, so, oh. Und ich wusste schon, was kommt jetzt da, pass auf, die steigen jetzt aus und gehen alleine durch. Und genau, das passiert.
Gab's
halt
bei Breaking
auch.
Bad schon mal?
Nee, aber wir kennen sie ja.
Nee, aber wie sie so drauf sind, wie heftig sie drauf sind, die beiden.
Genau, ja. Wie sie so drauf sind.
Jetzt brauche ich wieder mal Nachhilfe. Die beiden, sind das auch Söhne? Von, oder sind das nicht nur so ewig treue, angeheuerte Killer?
Das sind die Neffen von Hector.
Genau,
von dem Neffen. Ah, okay. Neffen, ja, die sind schon Familie.
Ja.
Salamanca-Familie.
Mhm. Ja.
Okay. Und gut, nachdem, wie heißt er, Nacho, der wurde ja jetzt umgedreht von Gus.
Ist noch dabei sozusagen.
Also eigentlich
oder das angeheuert, ist so, mehr oder weniger.
Also die beiden, die um das Territorium da kämpfen, sind ja eigentlich Gus und
Hector.
Genau.
Habe ich das richtig verstanden? Die Auflösung kommt ja hinterher. Gus hat noch nicht so richtig so ein Territorium in der Stadt.
Genau, er ist eigentlich noch also er hat schon irgendwie ein bisschen Territorium, glaube ich, aber groß.
Aber hauptsächlich ist er
macht
Lieferant
Logistik
für
und so Sachen, oder?
Genau, ja.
Genau,
ja.
Und hauptsächlich halt Lieferant für Hector eigentlich gewesen, ja.
So, aber der will den jetzt quasi unterlaufen und da sein Gebiet. Ja. Einnehmen oder sich da eine Machtposition verschaffen. Und dafür benutzt er halt jetzt Nacho, weil er ihn, was hat er eigentlich nochmal gemacht? Warum hat er den bei den Eiern?
Weil ja Gus auch
Ja, die wollen beide Salamanca loswerden.
Genau, dass er ihn vergiftet hat. Also, dass er ihm quasi das Medikament, das weiß er.
Er hat es ja mitbekommen, er hat jetzt irgendwie, das ich gute Beobachtung und natürlich auch, weil Victor oder war das der andere, Nacho ja auch beobachtet hatte, wie wir in einer der letzten Folgen gesehen haben. Ja.
Aber eigentlich sind die ja nur zusammengekommen, weil sie beide die Salamancas hassen. Irgendwie.
Genau.
Zusammen, und
Nacho sich ja so ein bisschen von Hector loseisen wollte, sozusagen. Den loswerden wollte, ja.
Das ist okay. Also beide sind eigentlich Königsmörder.
Ja, naja, ich glaube, Nacho hat eher so das, mir ist das zu heiß, und bevor ich umgebracht werde, entledige ich mich lieber Hector sozusagen. Und Gus ist halt der, sein eigenes Ding machen will komplett und
genau. Aber beide wollen im Prinzip den gleichen Patriarchen loswerden. Aber es gibt ja auch noch diese übergeordnete Organisation. Da war man ja schon mal irgendwo.
Richtig.
Irgend so ein Pool in, wo war das dann? Mexiko oder?
Ja.
Ja, genau. Also, ja,
Mexiko.
Also das heißt, die Oberdrogenbosse gibt es natürlich immer noch. Aber eigentlich ist das hier ein Kampf der Prinzen um den Königsthron, wenn man so will, aus verschiedenen Motiven.
Ja.
Weil es ist ja nicht so, als ob Nacho jetzt aus dem Drogenbusiness aussteigen will oder der Gewalt abschwört oder irgendwie mit seinem Vater woanders hinziehen will, sondern der ist ja schon irgendwie da involviert.
Ja, Nacho wollte wohl schon so ein bisschen aussteigen, aber richtig, also dass er die Salamancas loswerden wollte, war dann erst, wo sie ja die Werkstatt von seinem Vater als Drogenumschlagsplatz nehmen wollten. Mhm. Da hat er dann, da ist Nacho ja dann losgegangen und hat sich überlegt, wie kann ich Hector dazu bringen oder um die Ecke bringen, dass eben mein Vater wieder da aus diesem Kreislauf rauskommt.
Mhm. Weil er ihn ja nicht genau, das mit dem Vater, das wurde dem zu nah, zu heiß, zu viel.
Genau. Und das hat er jetzt ja auch geschafft, ne? So vermeintlich sieht es ja so aus, als wenn der Vater da raus ist. Da haben wir ja jetzt nichts mehr irgendwie von gehört, dass er irgendwelche Typen auftauchen oder so. Bis jetzt.
Ja, und wie gesagt, die beiden Salamanca-Brüder gucken sich kurz an, steigen aus, nehmen sich eine Tasche voll mit Waffen und rennen einmal durch sozusagen. Und also das fand ich auch schön inszeniert, dass wir nur sehen, wie sie da die erstbeiden Türsteher da sozusagen abstechen und sich dann mit verschiedenen Kalibern da durchs Haus arbeiten und wir den Rest eigentlich nur hören und durch die Augen von durch das Augen- und Fernglas von Nacho das Ganze beobachten.
Also er ist ja immer noch schwer verletzt sozusagen.
Ja,
ne?
Genau.
Also ihm fällt alles auch schwer. Mir ist auch wieder aufgefallen, dass der Linkshänder ist. Beziehungsweise wie häufig ich in Serien sehe, dass Leute Linkshänder sind. Das sieht man ja häufig, wenn die irgendwie auf die Uhr gucken oder mit der linken Seite, mit der linken Hand schießen.
Ja.
Also er hat die rechte Hand verletzt, aber ich weiß jetzt nicht, ob es er war, aber mir ist auch in der Serie schon öfter aufgefallen, dass Hauptcharaktere Linkshänder sind. Fällt mir sehr häufig auf, dass Schauspielerinnen und Schauspieler Linkshänder sind oder Linkshänderinnen.
Mhm.
Weil einfach, wenn die dann was machen und das ist offensichtlich so für mich gedacht falsch rum sozusagen oder ungewohnt, dann fällt es mir auf und im Alltag fällt mir das fast nie auf. Ich habe sogar schon mal nachgeguckt, habe ich jetzt leider wieder vergessen, wie viel Prozent der Menschen linkshändig sind.
Mhm.
Und es sind meiner Meinung nach deutlich weniger als in Filmen. Und da war ja immer so diese Theorie, sind Linkshänder eigentlich irgendwie kreativ, andere Gehirnseite, irgendwie betont, irgendwas.
Mhm.
Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Aber in Filmen fällt es mir häufig auf und da ist es mir auch wieder aufgefallen. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob es ausgerechnet jetzt an seiner Verletzung der rechten Schulter liegt, dass er dann eben die Pistole in die linke Hand nimmt.
Ja, und mit der rechten, die rechte auch nicht so wirklich benutzen kann und halt irgendwie
nicht mal zum Durchladen, so
genau,
mit den Knien irgendwie
zugreifen kann, ja.
Mhm.
Und wir sehen Nacho, der beobachtet, wie ein bisschen Verstärkung angerollt kommt. Und er halt versucht, so.
Also für die anderen, ne?
Genau.
Verstärkung für die.
Gegnerische Verstärkung anrollt.
Mhm. Aber, Entschuldigung, ich mach nochmal so zur Sicherheit. Also, das ist ja. Es ist ja gefaked von den Zwillingen, dass Nacho überhaupt überfallen wurde.
Genau.
Von den. Nein. Also, die Salamancas so. Die Salamancas sollen denken, Nacho wurde überfallen.
Genau.
Richtig.
Also, sie wurden von den Gegnern angegriffen. So.
Mhm.
Gas hat quasi eingefädelt, dass Nacho glaubwürdig, deswegen haben sie ihn zweimal angeschossen, glaubwürdig überfallen wurde von irgendwelchen Gegnern.
Den Espinosas.
Ach, von den Espinosas,
ja.
Wen kennen wir von den Espinosas?
Keinen.
Glaube nicht.
Das ist nur irgendwer, ja, so eine Gang,
genau,
ne?
Das ist die Gang da.
Okay, Schau. Also Gas möchte im Prinzip ein Gang-War lostreten zu seinem Nutzen.
Ja, genau, das war halt so was dann auch im Nachhinein so für mich rauskam, dass das so eingefädelt war, dass er ohne sich selber irgendwie schmutzig zu machen, da die
das Territorium von denen übernimmt.
Ja, Pull-Salamanca-Duo macht und die dann da, ja, aus anderer Motivation und für ihn aber dann praktisch da Konkurrenz aus dem Weg räumen.
Hm. Ja, das heißt ja eigentlich, er erwartet ja, dass die Espinosas dann zurückschlagen werden, nehme ich mal an. Und aber ich meine, das ist ja, also dann
In der nächsten Szene sagen sie, dass die treffen sich ja dann da in dieser Halle,
mhm,
und da sagen sie, dass die Espinosas ausgelöscht sind.
Ja,
also okay, zumindest der ist auf Deutsch vorbei.
Ich weiß nicht, wie sie es in der englischen Version, wie sie es im Englischen gesagt haben. Auf Deutsch sagen sie aber ganz deutlich, habe ich mir nicht extra aufgeschrieben, Espinosas sind ausgelöscht.
Ja.
Okay.
Die sind weg.
Also da dürfte jetzt eigentlich gar keiner mehr weiterkommen und ich denke mal, wenn sich da auch so weit irgendwie rumgesprochen hat, so, ja, da sind zwei Leute reingerannt und den Laden platt gemacht und da wird sich sicherlich auch rumgesprochen haben, wer die beiden sind, dann ja, überlegt sich der Rest oder irgendwelche möglichen Sympathisanten etc., ob sie da nochmal zum Gegenschlag ausholen.
Ja, ich denke mal,
okay,
die haben die,
auf Englisch
die führenden
We cleared out the Espinosas.
Ja.
Klingt für mich genauso. Die sind weg.
Ja. Und wahrscheinlich die unteren Leute, die da in dieser Organisation noch arbeiten, die arbeiten dann ab jetzt für Gas.
Genau, das ist die Frage dann, ja.
Werden
ich
sie
dachte,
machen,
deswegen,
weil
wenn der alle Leute
sind sie auch tot.
Wer steht denn dann noch auf der Straße sozusagen?
Mhm. Naja, das... Die kleinen Leute, die da die Drogen wahrscheinlich verkaufen, die werden das irgendwo abgeben müssen und die sind wahrscheinlich so klein, dass sie da keine Ansprüche irgendwie stellen dürfen, wollen oder möchten.
Ja.
Ne? So, genau. Dass die sind ob ja da auch jetzt die Gas ankommt, Hector oder sonst irgendwer, wenn die wissen, das ist der Boss, dann geben die da die Kohle ab.
Ja. Ja, okay, also denn das heißt, Nacho kommt zurück mit den Zwillingen und berichtet Gas. Alles ist getan.
Ja, was ich wollte noch
Ne, die Zwillinge sind nicht dabei.
Genau.
Die Zwillinge sind ja
irgendwer steht da rum.
Das sind, glaube ich,
das ist Victor
und ich glaube wahrscheinlich der andere Typ. Aber was ich noch sagen wollte, was ich sehr schön fand, wie halt Nacho versucht da Rückendeckung zu geben und sich so ein bisschen vorarbeitet und dann in der einen Szene dann mal schießen möchte, sozusagen. Einen da schon direkt am Van erwischt. Und dann taucht aber quasi wie aus dem Nichts einer der beiden Brüder auf und erledigt das, was er gerade tun wollte.
Ja, der war wohl angeschossen. Sagt er hinterher, fragt der Gas ihn in der Halle,
stimmt, ja, genau,
wie es denn geht, und dann sagt er ja, der eine war angeschossen, es geht ihm aber soweit ganz gut. Ja,
während der andere, jetzt sehe ich es gerade noch in der S1-Szene, während der andere völlig unbeschadet, also Anzug komplett sauer, irgendwie da wieder rausmarschiert. Ah, und da sehen wir wieder die Tasche. Ah, okay, ja, gut.
Die genau, hatte ich
nicht gesehen, okay, ja.
Ja, also der, auf jeden Fall wird ja der, also der Nacho spricht den Gus ja auch an und sagt, also möchte sozusagen von ihm wissen, was jetzt hier der große Plan ist. Oder er vermutet einfach mal so ins Blaue und sagt, ja, hier geht's doch bestimmt um Territorium. Also irgendwie die Salamancas wipe out the Espinosas und dann entsteht da halt so ein Machtvakuum. Und jetzt ist quasi der ganze, das Territorium der Espinosas, wie sie sagen, up for grabs, also ne, so, dass sich jeder das nehmen kann. Und jetzt
ja, Gus sagt
ja, und er denkt halt, und er vermutet halt, dass sie können es halt nicht den Salamancas geben, also die Bosse nehme ich an, sondern sie werden es ihm geben. Also er vermutet, dass das der Plan ist, den Gus hat.
Mhm. Genau.
Genau. Aber der antwortet da nicht wirklich drauf, oder?
Nee, er sagt dann zu ihm, also in der deutschen Synchro sagt er dann, atme mal kurz durch, ich habe noch genug für dich zu tun.
Ja. Mhm.
Ja, genau. Also, genau. Get some rest. You have more to do. Das ist original. Und Nacho so, oh fuck. Also sieht man so an seinem Gesicht. Ne? Es ist so, oh. Ich meine, was hat er erwartet? Dass er jetzt nach Hause gehen kann?
Dass er jetzt einfach nach Hause... Ja, genau.
Feierabend.
Ja, danke. Das ist, genau. Mhm. Ja, da also, endet dann auch die Szene.
Nochmal zu der Ballerszene, was ich ganz geil fand, war ballern wirklich da drin rum und dann noch diese kleine Explosion, die sie da noch eingebaut haben.
Ja, stimmt. Also denkst du, okay, so was geht jetzt ab?
Und dass wirklich dann diese zwei Leute, ich weiß nicht, wie viel Tote da hinterher rumlagen, aber ich würde mal so schätzen, so 10 ungefähr müssen das gewesen sein.
Bestimmt, ja.
Ja, dass sie da quasi zu zweit reingehen und alles plattmähen einfach, ne?
Ja.
Und schön fand ich auch, dass man eigentlich den ganzen Kampf halt nicht sieht. Habt ihr ja schon beschrieben, so man sieht das durch die Augen von Nacho, aber eigentlich der draußen im Auto wartet und innen halt irgendwie kurzes Blitzen und Ballern und so hört. Also am Ende sieht man dann doch noch so ein bisschen was, aber es dauert halt auch sehr lange. Also es ist so eine, ich rate jetzt mal, 2-Minuten-Szene, in der halt er, also mal sein angespanntes, auch schmerzverzerrtes, weil er ja sehr verletzt ist, Gesicht sieht. Und dann irgendwann so die Unsicherheit, jetzt muss ich vielleicht irgendwie eingreifen oder irgendwas tun oder ne, und dann halt seine Knarre und bis er sich aus dem Auto rausgekämpft hat und das irgendwie durchgeladen hat mit nur einer Hand und solche Sachen. Also, und dann ist der Kampf, wird dann halt schon entschieden und gegen Ende fällt er ja dann auch irgendwie um. Also er schießt, glaube ich, ein paar Mal, er schießt ja auch einen, schießt dann, und das hat ihm mal, glaube ich, so viel Kraft gekostet, dass er gerade erstmal so gar nichts mehr kann. Also man merkt schon, dass er da durchaus gewillt ist, irgendwie mitzumischen, aber auch am Rand seiner Kräfte. Nur, das ja, eigentlich das so von der Kamera.
So ein bisschen, ja.
Es musste ja, damit der Plan funktioniert, mussten die Salamancas ja da gewinnen. Die mussten ja da lebend rauskommen. Wären die irgendwie dabei auch draufgegangen, hätte ja dieser ganze Plan nicht funktioniert. Weil die,
und er selber wäre dann wahrscheinlich auch draufgegangen. Also ich meine, wenn die Zwillinge da drin erwischt hätten,
genau.
Was hätte er dann machen sollen in seinem Zustand?
Jetzt weiß man auch, warum am Anfang die Szene, wo dieser Drogenkurier da diese Tasche da reinbringt und die so in jedes Zimmer so oder jedes Häuschen, was da ist, so rein, einmal mit der Kamera reinfilmen, weil ich fand, man konnte sich dann so gut vorstellen, ah, die gehen jetzt rein, jetzt schießen sie den ersten da in der ersten Bude ab und dann den zweiten da.
Das sind halt viele
da,
Leute, ne? Und mehrere Zimmer und man kriegt deswegen, das war so die Vorstellung dieses Orts, den man nachher dann gar nicht mehr sieht.
Genau, ja.
Macht's auch schön billig. Also man muss die ganzen Szenen
in genau, nicht das zeigen. Das habe ich auch gedacht, ja.
Aber ich finde es halt auch filmisch, das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, warum ich die Erzählart von der Serie so mag. Es bricht halt die Erwartungshaltung, du siehst jetzt eine Ballerszene und du weißt sowieso schon, was passiert. Ist vielleicht auch so, wenn man 16 ist, anders als wenn man 44 ist, aber die insgesamt die Erzählart, das mochte ich halt wieder, weil du siehst schon sehr genau, und das ist auch geil gespielt, wie Nacho eigentlich diese Szene erlebt. Und das ist wichtiger, als jetzt nur da so Körper rumfliegen zu sehen. Das ist halt, wie gesagt, das ist das, was ich so charming finde. Es ist einfach alles immer sehr, sehr interessant erzählt. Erinnert mich auch oft an das, was ich an Tarantino-Filmen mag. So, der nimmt sich halt auch raus, bestimmte Sachen anders zu erzählen, als du erwartest. Und auch Sachen lang auf einmal zu strecken, wo du es nicht erwartest, und Sachen unfassbar zu raffen oder einfach die Erzählart zu ändern. So, wir machen jetzt mal eine so eine Kameraeinstellung ohne Schnitte für 5 Minuten. Sowas gab es auch mal in, wie heißt das, da wurde gerade die 3. Staffel von angekündigt, mit irgendwas, so eine Cop-Story aus den Südstaaten. True Detective, genau. Da gab es ja auch irgendwie, eigentlich wird das so normal erzählt, wie man so kennt. Und dann haben die manchmal leider oft auch Längen drin, aber dann haben diese eine so auch so eine Art Ballerszene, wo du, ich weiß nicht, eine 7- oder 10-Minuten-Szene, wo die Kamera halt, wo nie geschnitten wird, einfach ohne Schnitte. Mhm. Und auch so eine Szene wie da, nur in groß, sag ich mal. Aber mit mehr Ballerszene. Und das war auch, also beeindruckend, einfach nur diese Szene. Also ich fand den ganzen Rest der Staffel langweilig, aber diese Szene war umwerfend. Weil sie eben auch aus der Erzählart rausspringt, so. Und hier fand ich das auch so ein bisschen. Das hat man so gemerkt, dass sie dann sie verändern die Geschwindigkeit und die Erzählart.
Ja. So, ja, dann sind wir
kommen
auch
wieder
schon
zur Sitzung.
Genau, wir sind bei der Sitzung, wo wir dann auch den Henry sehen, auch verkörpert durch einen etwas bekannteren Seriendarsteller. Wo ist denn das jetzt hier hin? Mark Evan Jackson. Und den kennt man aus Brooklyn 99, Kong Skull Island hat er auch mitgespielt, The Good Place, also auch so Seriendarsteller, Parks and Recreation. Ja.
Aber erstmal kommt ja nochmal die Szene mit Matty.
Ach ja, genau, wo
Mike und Anita
wie heißt seine?
Stacy, die Stacy, Tochter.
Stacy, genau, Stacy.
Aber, ja, das wollte ich fragen, das habe ich nämlich nicht kapiert, als ich das geguckt habe. Das ist die Tochter, mit der er da sitzt.
Genau,
Schwiegertochter, genau. Ja. Aber das ist eigentlich auch der Grund, warum er da hingeht, ne? So alleine würde er sich doch da nicht reinsetzen.
Genau, nee. Ja.
Er geht nur ihr zuliebe dahin.
Mhm. Ja.
Man sieht auch, genau, das hatte ich mir auch aufgeschrieben, man sieht, dass Mike da sichtlich, dass ihm das sichtlich unangenehm ist, wo sie über Matty spricht, dass sie ihn eben
den ganzen
Morgen vergessen
hat,
ne? Bitte?
Da sagt sie es übrigens auch, das ist Matty. Also, das hatte ich während der Serie, ich wusste halt gar nicht, dass es jetzt die Schwiegertochter ist. Ich dachte, okay, ist eine Gruppensitzung, jemand redet. Aber es hätte ja auch, also Matty im Sinne von M-A-D-D-I-E sein können. Mhm. Also sie sagt dann nachher auch he, aber ich habe das nicht so beachtet, aber jetzt, wo wir Matty, ne, so den Jungen seinen Namen schreiben haben sehen am Anfang, ist jetzt halt schon klar, sie redet halt genau von diesem Jungen und der Junge ist ihr Ex-Mann und das ist halt der Sohn von Mike.
Ja.
Mhm.
Genau. Ja, und sie erzählt, dass sie so ein bisschen, ja, nicht mehr so oft an ihn denken muss.
Nein, einmal, zum ersten Mal hat sie an dem Morgen für mehrere Stunden nicht an ihn gedacht.
Ja.
Und das macht sie sehr, sehr betroffen und traurig, weil sie jetzt Angst hat, ihn komplett zu vergessen und ob sie dann seine Stimme vergisst und sowas.
Ja.
Aber das spürt Mike schon. Also da ist er auch sehr bewegt.
Wie sie Mike da gefilmt haben, ich dachte, jetzt explodiert er gleich. Also gleich passiert irgendwas, passiert ja dann auch was. Und dann kommt dieser Henry eben rein.
Mhm.
Ne, ich fand, darf ich das nochmal da reinspringen? Ich fand halt, ich sehe es halt gerade, dass er, eigentlich sieht er da sehr bewegt und traurig aus. Und erst als dann dieser, wie heißt er jetzt, Henry?
Mhm.
Dann anfängt zu reden, da wandelt sich das und er so, so, dann springt er eigentlich raus aus dem Gefühl und,
Genau. Ja, und sagt dann so, man erzählt ja nur Bullshit und so und ist alles Quatsch.
wir könnten ja mal zur Zeitung gehen und die Sterbeanzeigen durchschauen. Ja,
genau.
Von dem Sterbedatum, wo er sagt, wo seine Frau gestorben ist. Und genau, er sagt dann irgendwie, er hat die Geschichten nur erzählt, um sie mit den Geschichten zu füttern und sie gegenseitig bei ihrer Trauer zuzuschauen. Hm. Ja, wahrscheinlich irgendwie so ein Typ, der darauf steht, wenn andere Leute irgendwie traurig sind, trauern. Hm. Und er spielt die da gegenseitig aus, meint Mike. Scheint ja auch zu stimmen, der Typ steht ja dann auf und geht.
Ja.
Ja, sagen wir mal, es wird nicht final geklärt, ne? Also ich sag mal, so einen eindeutigen Wettgewinn gibt's da nicht, sondern er sagt, er ist einfach sauer oder getroffen oder was auch immer und verlässt den Raum.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, dann kommt ja auch der Satz von Mike, ihr wolltet doch, dass ich was sage. Jetzt habe ich was gesagt. Was er da am Anfang gesagt hat.
So, ja. Dann kommen wir. Ach nee, wir kommen nicht zu dem Lagerhaus, sondern.
Nacho Dad.
Nacho Senior kommt nach Hause. Und.
In ein leeres Haus.
Ja.
Dunkel.
Merkt,
aber er merkt schon draußen, dass da einer ist.
Genau, und merkt, dass...
Ich glaube, die Tür ist offen oder irgendwie so.
Genau, und er merkt schon, dass sein Sohn gerade da ist und...
Ja, die Tür ist nur angelehnt.
Will ihn aus dem Haus scheuchen, bis er dann...
Nee, er weiß nicht, wer. Er denkt, irgendwer ist im Haus und ruft halt so rein, ja, hier, oder? Meinst du, er weiß es schon?
Ja, doch, genau, so klingt das eher für mich.
Ja, im Deutschen ist er dann übersetzt... mit Untertext und das, was sie geschrieben haben, schreibt sich
ja,
also so aus, als wenn er schon weiß, wer da ist.
Ja, genau.
Also sagt er im Deutschen,
weil er sagt, verschwinde.
Weil das ist nicht eindeutig im Englischen, weil er sagt, verschwinde, I don't want you here. Das könnten aber auch, weißt du, die Gangster sein im Plural mit you, nicht du. Also deswegen war es für mich da hier noch nicht eindeutig und das Spanische, also er redet Spanisch mit Untertiteln, auch auf Englisch. Mhm. Und hier so, answer me, I don't want to play games, I don't want you here. So sowas steht dann halt so da drunter, aber dann ist noch nicht klar, er sagt keinen Namen.
Mhm. Mhm. Nur für mich klang es auch so, dass er schon weiß, dass Nacho und sein Sohn gerade wieder da ist und er
I told you to get out of my house, you must go now. Das galt für mich, aber auch, das hat er auch den Gangstern immer gesagt, ne? So, die sollen verschwinden.
Nee, er war ja sauer auf seinen Sohn, seit er sein Geschäft in das Drogending mit reingezogen hat, ja.
Mhm.
Ja, bis er dann Licht anmacht und sieht, wie es um Nacho gerade so steht.
Micho.
Micho, genau. Und dann
will er den Krankenwagen
rufen und Nacho sagt aber so, nee, lass mal.
Sonst bin ich nicht sicher. Keine
gute Idee.
Genau. Und Nacho bittet ihm wenigstens ein paar Stunden irgendwie mal ausruhen zu können bei ihm im Haus und ja.
Ja, das ist auch schon die Szene.
Ja, dann fühlte ich mich so ein bisschen in der nächsten Szene wie auf Arbeit.
Ja, genau. Das ist genau so dein Ding. Logistikalarm. Schön Paletten.
Und rumfahren. Also auch hier interessante Lichtsituation wieder, aber ich frage mich so, was machen die denn da? Arbeiten die da im Halbdunkeln? Oder und also was, das macht überhaupt gar keinen Sinn, warum dann nur so ein bisschen Licht irgendwie ist.
Stimmt, so eine halbdunkle Halle, wo so LKWs rückwärts ranfahren.
Ja.
Also die Firma, wo Mike arbeitet, ne? Man sieht Mike mit jemandem.
Madrigal.
Ja.
Madrigal, genau. Sieht man auch überall, steht auf den LKWs hinten drauf. Wird aber halt auch wieder nicht vorher erklärt, ne? Man wird einfach in diese Situation geworfen, wo man zwei Leute durch eine Lagerhalle und dann, Ja. Und Mike kriegt einen Anruf von Stacy.
Und das habe ich nicht erkannt.
Ja, das sehe ich auch gerade erst, weil das sieht man nicht so richtig gut auf dem Display, aber er geht nicht ran.
Genau.
Wer ist Stacy überhaupt nochmal?
Das ist seine Schwiegertochter.
Ah, die wieder, okay. Ach so, ja, weil, ne, wahrscheinlich nach der Sitzung, keine Ahnung, ob sie da jetzt nochmal geredet haben oder so. Und dann, also er bemerkt den Anruf und geht drüber hinweg, sag ich mal, geht nicht ran.
Genau.
Und dann geht er mit einem Mann in den LKW rein.
Ja, zu der, da muss ich bei der Szene sagen, also, weiß ja nicht, wie das da ist, aber die Geräuschkulisse, als da die Rampe rauf und runter geht, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, die ist eigentlich laut. Also das ist also nicht so ein schönes, leises Surren, sondern ja schon eher lauter. Also vielleicht ist das auch, weil das irgendwie da andere Einrichtung ist, anders gestaltet, keine Ahnung, aber es war so, okay. Ja, und dann...
Sie haben das schon leiser gemacht, weil man hört das auch im Verhältnis zu den Schritten, die die dann auf der Rampe haben. Und ich meine, wenn es wirklich laut ist, wird sie kaum Schritte hören oder nur so ein bisschen. Und das ist hier schon, sag ich mal, moderat gemacht. Sounddesign, ja. Ja, das ist auch wieder, ne? Es ist auch dunkel im LKW. Ist es dann so? Haben die innen kein Licht oder ist da nicht irgendwie ein Scheinwerfer oder irgendwas, was da reinleuchtet? Die haben so eine kleine Stabtaschenlampe in der Hand.
Ja, genau. Ja, manche haben mit Beleuchtung, aber halt nur, wenn der Motor läuft, also wenn das Ding an ist. So.
Okay, aber da gibt es auch keine Lampe, die da einfach so reinleuchtet, wenn der da so ran...
Ja, auch eigentlich schon, genau. Also wir haben, ich weiß gar nicht, haben wir das bei uns auch? Ich glaube ja auch an einigen Toren auch optional noch irgendwie draußen ein oder innen einen Scheinwerfer, der in diesen LKW oder Container reinleuchten könnte, ja.
Mhm.
Aber ja, ich weiß nicht, warum die Beleuchtungssituation da so komisch ist. Also.
Ja, ist interessant. Also habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber es hat natürlich dramatische... Ja, ich denke mal, also im Film entscheidet man sich ja aus dramaturgischen
Zwecken. Ja, ja, habe ich dann auch überlegt, ob das deshalb irgendwie so ist, damit es auch ein bisschen Spannung irgendwie...
Sieht
doch
nicht so boring
so
aus, ne? So ja. Als Lagerhalle, so, du hast so überall diese in Folie verpackten großen Dinge,
ist, ja,
an denen
ja,
das Licht vorbei huscht.
Es wirkt doch irgendwie alles so ein bisschen so halb verschlagen und so,
Aber ist ja schon offensichtlich offiziell Firma. Alle haben Warnwesten und Helme an, überall steht Marika
dran.
Ja,
genau. Dazu auch übrigens... Wir tragen keine Helme in der Halle. Das ist irgendwie so ein Ami-Ding. Wahrscheinlich damit dann so Vorsicht.
Verklagt.
Genau, so vorsichtshalber. Das hat mir auch jemand letzte Woche bei meinem Staplerkurs erzählt, dass da haben sie für Shell irgendwie so Öl abgeholt und mussten auf dem Gelände, obwohl da nichts irgendwie mit Kranen ist oder so, mussten sie halt auf dem Gelände auch Helm tragen, auf jeden Fall.
Ja, vielleicht ist, ich kann es überhaupt nicht einschätzen, aber ich denke halt gerade so, vielleicht ist dieses so wie, du steigst in ein Auto ein und du musst Gurt tragen und nie drüber nachdenken und immer
so
Helm.
Bei
und
uns dann, halt, ne, ja. Und bei denen ist halt, ja, genau. Ich meine, an sich, klar, aber also wenn jetzt da nichts irgendwie offensichtlich an Arbeiten stattfindet, wo dir von oben irgendwas, wenn er da jetzt durch irgendein Hochregal laufen würde, dann würde ich sagen, okay, dann macht der Helm schon Sinn, ne, das... Ja, irgendwie vielleicht.
Ja, wer weiß, ob die da Hochregale um die Ecke haben und man läuft dann immer hin und her.
Aber
ja, auf jeden Fall spielt er, ist ein ziemliches Arschloch da, ne? Also geht
ja
er mit so einem Mitarbeiter rum
macht
und
da wieder den
Sicherheitsonkel.
Ja.
Genau. Aber wirklich jeder ein bisschen angefranste Gurt wird sofort moniert und auch auf die härteste Art immer so.
Ja. Das so, ja. Was ist hier los der Temperatur?
3 Grad plus.
Soll nicht raten. 3
Grad
so.
Fahrenheit, ne? Das ist ja...
Ne, da steht 38, irgendwas, ne? Und er sagt aber, also im Deutschen sagt er 3
Grad
plus irgendwie, ja.
Ja, ich glaube, das ist auch 35 und 38 oder so, aber die werden ja Fahrenheit haben.
Ja, ja.
Und das ist ja dann in Celsius, weiß ich nicht.
Sie haben es nur so in Deutsch übersetzt in die Sprache. Das fand ich auch so ein bisschen irritierend, weil auf der Anzeige was ganz anderes, also stand Fahrenheit drauf.
Ja.
Ach so.
Aber sie haben es dann in der Synchro, hat er dann wirklich gesagt, übersetzt? Ja, 3 Grad plus, was steht da? Und dann sagt er so, ja, 3
so.
Grad plus. Und was muss es sein? Ja, irgendwie 2,
irgendwas. Oder 2,
irgendwas, ja. Ah, okay,
so.
Verstehe.
Deshalb, das war ein bisschen... Hätten vielleicht anders lösen können, keine Ahnung wie, aber Das war ein bisschen, weil das nicht übereinstimmte, die Zahlen.
Ja, genau. Also 38 Fahrenheit steht da.
Ja, ja, ja.
Und 35 muss es sein. Ja, okay.
Ja, aber was auffällt ist, Mike hat ja bei dem ersten, hat er ja kontrolliert, wie man da in dieses Gebäude reinkommt. Und jetzt kontrolliert er quasi ja die Fracht da. Also das ist...
Na, der hat sich doch den Job geholt bei der Drogentussi.
Ja, ja, also nur das... Das eine war ja wirklich Sicherheit von wegen Gebäude, Security, so wie komme ich auf das Gelände, wie komme ich da in dieses Gebäude rein, und jetzt ist es
und
quasi...
Und sein Job ist ja, auch nur auf dem Papier existent, also er hat ja gar keine richtige Anstellung bekommen, sondern...
Der ist doch jetzt nur Strohmann von Gas, um
genau.
in der Firma zu sein.
Nee, weil er... Jein... War das nicht auch, weil er irgendwie noch Geld zu waschen hat?
Nee, er arbeitet für Gas und die Kohle, die der dafür kriegt, das läuft über Madrigal.
Ach so, ja, genau.
Er ist dann quasi angestellt.
Ja. Ja, und das ist doch irgendwie, also die Frau will ihn ja da eigentlich nicht haben.
Genau.
Auch weil das auffällig ist, weil er sich auch sehr auffällig gemacht hat.
Mhm.
Und ne, so, sie will ja immer lieber alles möglichst im Geheimen halten. Und er hat halt ganz klar gemacht, ja, auch wenn sie das nicht wollen, dann bin ich hier trotzdem.
Ja, genau.
Also da ist irgendwie, das war ja so ein Powerplay, ne? Also da habe ich auch gedacht, okay, hinter ihm steht natürlich auch jemand, weil ihm selber ist ja vollkommen egal, der will ja nicht in dieser Halle rumlaufen. Das ist dann halt Gas, der wahrscheinlich der Frau auch ein Zeichen sendet. Du bist unter Beobachtung, oder wir haben da durchaus jemanden. Also, das war mein Eindruck.
Ja.
Habe ich irgendwas noch übersehen? Ja. So, und jetzt ist er aber halt da tatsächlich eben auch da und geht den Leuten auf den Sack.
Ja, genau.
Und ja, genau. Und dann kriegt er einen Anruf. Auf dem Firmentelefon, wohlgemerkt, nicht auf seinem Handy.
Mhm.
Also er klingelt ein Telefon an der Wand, dann geht er halt ran und man hört die Stimme von Nacho, die halt sagt, er will dich sehen. Heute Abend. Das finde ich übrigens auch so beeindruckend. Er sagt dann auch nicht mehr ja oder so. Das machen die Amis in Filmen ja immer. Die legen immer auf, ohne Tschüss zu sagen, ohne irgendwie,
ja,
okay, wir sehen uns dann. Die haben auch keine Zeit verabredet. Und dann findet dieses Treffen gleich statt, wo offensichtlich irgendwo weit draußen alle genau wussten, wann sie sich wo in diesem geheimen Ort zu treffen haben und irgendwie sowas. Aber ne, ist ja nicht so, als ob der eine SMS schickt mit einem GPS, na gut, damals vielleicht sowieso nicht, aber irgendwie so, ne, heutzutage würde man so einen Standort schicken und sagen 19 Uhr oder irgend sowas in der Art. Aber das, was er kriegt, ist ein Festnetzanruf auf einem Telefon mit Schnur und er will sie sehen oder er will dich sehen, ich weiß nicht, wie es im Deutschen ist, heute Abend. Und er legt einfach auf und dann wissen alle, was wo sie hin müssen und so. Also, okay.
Wahrscheinlich ist das so das Gesetz, wenn der Chef anruft und sagt heute Abend, dann 8
genau,
Uhr
dann ist
bei
es, genau.
Los Polos Hermanos treffen, immer auf dem Parkplatz und Licht wird ausgemacht.
Genau, irgendwie so.
Aber erst kommen ja nochmal Jimmy-Szenen, bevor sie sich da treffen.
Genau. Jimmy ist im Laden und hat offensichtlich wieder eine persönliche Agenda vor und dreht das Schild an der Tür auf, wir sind gerade nicht da, aber wir sind gleich zurück, so ungefähr, und fährt von CC Mobile, steigt in sein Auto und fährt irgendwo hin. Ja, und da trifft er auf Desert Beverage, also er fährt da irgendwo hin, wo so ein grüner LKW steht, wo jemand mit Bart, den wir nicht kennen, richtig, gerade Getränke ausliefert an irgendeinen so Laden.
Ja, doch, ne, den kennen wir, das ist der, der in der Folge vorher den Schäferbub geklaut hat, stibitzt hat da.
Ach, ja, natürlich, ich wusste nicht, ob das...
Getauscht.
Ja, ich wusste nicht, ob das der Einbrecher war oder ob das jetzt ein... anderer Zwischenhändlerkäufer irgendwas ist. Es geht auf jeden Fall um diese Sache, genau.
Ja.
Und ja, und der gibt ihm Geld, ne?
Genau.
Ja, und mehr als erwartet.
Ja.
Deutlich mehr, scheinbar. Der ist richtig erstaunt. Und meint, das hättest du mir jetzt nicht geben müssen eigentlich. Also ich meine, das hättest, also nicht im Sinne von, das will ich nicht haben, sondern im Sinne von, warum hast du das nicht unterschlagen? So, also ich meine, ich hätte es ja nie gewusst. Es wird auch nicht genannt, wie viel, aber ich sag mal, wenn sie 1.000 ausgemacht haben und da sind jetzt 3.000 drin, dann sagt er so, okay, warum? Was antwortet er da drauf?
Er hätte ihn ja auch sitzen lassen können, da ja, genau. wo er da eingesperrt war. Was heißt, wo er da fast aufgeflogen wäre, weil er der Besitzer übernachtet hat in seinem Büro.
Mhm. Genau.
Da hat er ihm ja geholfen, rauszukommen.
Ja, erstmal erklärt er, warum es mehr Geld ist überhaupt, weil er meint, das war halt irgendwie, da hat einer wie verrückt auf das Ding geboten bei dieser Sammler-Expo, Messe oder was, weiß nicht, wie es übersetzt ist. Also irgendwer, da kam halt mehr Geld bei rum. Also gibt schon einen Grund, warum es auch mehr Geld ist. Er hat ihm nicht einfach nur seinen Anteil gegeben, sondern da kam mehr Geld bei rum.
Genau, ja.
Ja, und er fragt, also sagst du, ja, tolles Geschäft, leichtes Geld, gerne wieder. Top eBay.
Ja, genau, und gibt's da mehr, wo das herkam? Also, nee. Und dann denkt er halt so drüber nach und sagt, I'll find something. Also, wir sollten das wieder machen. So, genau, da ist jetzt eine Vertrauensbasis geschaffen. Der eine hat dem anderen geholfen, der andere hat dem einen geholfen. So Gauner-Ehre.
Ja. Ja, und dann steigt er ins Auto ein und fährt weg und dann kommt ein wichtiger Satz. Er sagt
nur, ja, das habe ich nicht ganz verstanden, ja.
Ja, er sagt zu ihm, also wenn du wieder was von mir willst, dann ruf beim melde dich beim Tierarzt.
Mhm. Genau.
Weil das ist der Vermittler und er sagt, hä, Tierarzt? Ja, neuer Job, neues Telefon. Man weiß ja nie, wer einem zuhört, sagt er so zu ihm.
Ja.
Genau. Ah, okay.
Ja, und dann kommt ja Jimmy hinterher auf den Spruch, den er da an den Laden pinselt in der nächsten Szene.
Okay. Und ich denke auch, ja, das ist natürlich eh praktisch, wenn du in einem Handyladen arbeitest. Ja, call the vet. New job, new phone, ja.
Ja, weil er wahrscheinlich für jeden Job...
who's listening, ja.
Ne, fand ich auch ganz... Also diese Anspielung, so habe ich nachher, finde ich schon ganz gut. Spielt ja etwas früher... Wann spielt es? Wann war das Telefon?
2005.
Ja. War da schon so in Amiland bekannt, was die NSA alles abhört? Und
also bekannt war es da noch nicht, aber ich glaube da...
Nee, da geht es um die Polizei.
Ja.
Das ist nicht NSA.
Genau, da geht es eher um, dass die Polizei schon zuhört oder irgendwelche anderen eventuellen dich belauschen etc., ja.
Ja. Naja, aber ich fand eben diese Anspielung da drauf, dass man damals schon Telefone, also Handys abgehört hat.
Ich glaube, das war übliches Fernsehwissen, dass halt immer so Tap the Phone und Triangulation und all diese Dinge, die kamen auch schon in früheren Ami-Serien vor. Also dass die Leute, viel mehr als hier, hier brauchst du ja irgendwie, also ich glaube, hier ist auch die Schwelle höher, so Richtervorbehalt und irgendwie solche Sachen.
Genau.
Das ist dort wohl einfach viel einfacher.
Okay.
So, ja, wieder ein Telefon, ja, dann tap the phone, so. Also vor allem, also auch Leute finden über sowas, ich denke mal, das ist schon dort im Bewusstsein, im Gaunerbewusstsein, da war ja auch gar nichts mit Verschlüsselung oder so, GSM sowieso nicht, die gehen dann zu diesem Carrier, also zu dem Telefonanbieter und sagen dann halt, ja, hier.
Gib mal die Daten.
Mach mal.
Mhm.
Ah, okay, das hatte ich nicht verstanden, dass er deswegen auf diese Idee gekommen ist. Das war für mich jetzt so eine typisch verrückte Jimmy-Idee. Und die setzt er dann halt auch gleich in die Tat um. Ne? Fährt dann zurück zu CC Mobile und fängt an, das sieht man sehr ausführlich, mit einfach die Schaufenster mit roter und gelber Farbe anzumalen.
Ja.
Also der schreibt da was drauf und wir sehen am Anfang noch nicht was. Aber völlig gnadenlos, also ganz großflächig über alle Fenster, riesige Buchstaben, das nochmal so gelb umrandet.
Das hat mich an die Werbeaktion erinnert bei der anderen Anwaltsfirma, wo er ja auch ziemlich eigenmächtig agiert hat sozusagen.
Genau.
Aber auch schon ziemlich genau wusste, was er wollte. So.
Ja, da hat er Feuer gefangen, ne? Jimmy hat eine Idee.
Ja.
So, das ist genau wieder dieser Punkt. Ja, und dann ist er irgendwie fertig und geht so ein paar Schritte weg vom Fenster und dann sehen wir auch, was da steht. Is the man listening? Privacy sold here.
Ja.
The man ist ja eigentlich, denke ich, steht immer so für den Staat, oder? Also es war für mich so ein mehr so was Institutionelles.
Auf Deutsch haben sie es einfach übersetzt, haben sie drunter geschrieben, lauscht da jemand? Wir verkaufen Privatsphäre. So haben sie es übersetzt.
Ja, das wäre mal haben sich sicherlich Gedanken drüber gemacht, aber das kann ich mal jemand nativsprachlichen fragen. Vielleicht klappt es ja sogar in Realtime als Follow-up.
Naja, was wir eben wissen, der Spruch vorher von dem Gauner, der sagt, hier über den Tierarzt, lass dir quasi die neue Nummer geben von mir wahrscheinlich, weil man weiß nie, wer zuhört. Ich habe ein neues Telefon und dann kommen wir wieder in Kontakt. Und das hat eben Jimmy dazu bewogen, diesen Spruch da drauf zu schreiben. Ne? Also ja, wir wissen eben schon, wo das herkommt und wie er dazu gekommen ist.
Mhm. Ja, also das ist auf jeden Fall seine neue Idee, aber wir wissen jetzt auch nicht, ob Leute deswegen den Laden stürmen. Vorstellen kann ich es mir, weil diese Crazy Jimmy-Ideen ja immer irgendwie für Aufsehen sorgen.
Ja. Das sehen wir dann nächstes Mal, wenn da tausende von Leuten vor dem Laden stehen.
Ja, und den sehen wir in der letzten Szene, wie Mike zu dem Treffen fährt und da auf ins der Vertriebsgelände von Los Poyos fährt. Und er schon sehnsüchtig erwartet wird. Und Gus ihn dann zur Rede stellt und so ein bisschen sauer auf ihn ist und sagt, fragt, warum er denn nicht Bescheid gesagt hat, dass vorher gesagt hat, dass Nacho Varga da gegen Hector was plant.
Ja, Mike sagt ihm, dafür hatten sie mich nicht beauftragt. Ich bin doch nicht Hectors Bodyguard. Weil er hat ja Hector beobachtet, nicht Nacho, ne? Ja, genau. Er hat Hector beobachtet, was der so macht. Und das doch an Gus berichtet.
Also da war ich jetzt zum Beispiel irgendwie, da war ich dann irgendwie raus. Irgendwie weiß ich dann auch nie, ich hatte schon komplett vergessen, dass der irgendwen beobachtet hat. Fangen wir mal vorne an.
Genau, es war ja, wie war das?
Das war da, wo er immer an dieser Eisdiele stand, wo sie das Eis verkauft haben.
Genau,
hat ihn
genau.
Hat immer beobachtet.
Genau, da hat den Mike Hector beobachtet, genau. Und Nacho wollte sich ja aber mit Hilfe von Mike eben
hat sich diese
Tuco beziehungsweise Hector entledigen. Also erst Tuco ja beseitigen. Dann haben sie es ja so gemacht, dass er erstmal in den Knast kommt und dann eben Hector. Und Mike hat ja dann Nacho noch Tipps gegeben, hier mit pass auf und durchdenk das mal alles so, dass auf gar keinen Fall irgendwie jemand drauf kommen kann, dass da irgendwas komisch ist, und gibt ihm noch den Tipp mit den tausch mal die Pillen aus und auch wieder zurück und so, dass da ja nichts irgendwie zurückverfolgbar ist oder irgendwie Zweifel aufkommen könnten. Also wusste halt schon, dass Nacho da das plant und wahrscheinlich auch umsetzt.
Ach, der war der ihm den Pillen-Tipp gegeben hat. Ja, okay. Ich wusste,
mit
dass
mit den Pillen ist er, glaube ich, selber drauf gekommen, aber das mit dem Austauschen hat
ihn ja mit gesagt, dem, also er hat ihn da irgendwie, also ich wusste, dass er wusste, was er machen soll, aber ich wusste nicht mehr, woher das kam oder warum der ihm das überhaupt erzählen würde. Ich meine, der ist ja jetzt kein Mörder in dem Sinne.
Ja.
Ich weiß es jetzt nicht mehr, ob es so war, wollte Nacho nicht auch einfach Hector Hector einfach umbringen, also abknallen oder so, und hat Mike ihm dann nicht gesagt, nee, das kannst du so nicht machen, das müssen wir anders machen?
Ich glaube, ja, ich weiß nicht mehr genau.
Ich meine, mich da so vage dran erinnern zu können, dass es...
Also, aber
so
auf war, die Idee mit der, mit den Pillen ist Nacho selber gekommen, als Hector einen Anfall hat und da dann nach seinen Pillen greift und, und so. Da ist ihm die Idee gekommen. Und genau, und dann beim Schlucken eine runterfällt, dann Nacho noch seinen Fuß quasi drüber hält, dann die dann aufsammelt und so. Ja.
Mhm. Ja, okay, also das heißt, jetzt sind die hier bei diesem Treffen und jetzt hat aus irgendeinem Grund, hat irgendwie Gus rausgekriegt, dass Mike das wusste?
Na, der hat zumindest eine Vermutung, oder ich weiß nicht, ob er jetzt irgendeinen sicheren, irgendwie sicher rausgefunden hat, dass er, dass Mike das auch wissen konnte. Und ja, Mike spielt aber den Coolen und sagt dann auch so, ja, was ist denn jetzt? Erzähl doch
mach
mal.
Mach doch mal irgendwas.
Genau, mach doch mal irgendwas. Und so, dafür haben sie mich doch jetzt nicht herbestellt. Was ist denn jetzt der Job so?
Ja, er ist halt wirklich genervt bis gelangweilt. So, ne? Mhm. Ich meine, in der Situation, wo du eigentlich weißt, dass du jede Sekunde tot sein kannst.
Genau. Reagiert er relativ gelassen so.
Und der warnt ihn ja auch direkt am Anfang, ne? Wenn du, wir haben hier was zu besprechen und wenn du da irgendetwas drüber weißt, wärst du sehr gut beraten, mir das zu erzählen. Ne? Also ich meine, da ist schon ein paar Männer drumrum so, also ist schon klar. Aber Mike schläft fast ein. Ihm ja. Ist es so.
Was ist hier los so, ja. Ja, ich muss gerade an die eine Szene aus Infinity War denken, wo sie ihm seinen Arm bringen und er guckt nur und sagt, wo ist die Schlacht? Er weiß, was Sache ist. Ja, dann ist die Folge auch schon rum.
Ja, ich finde es schon noch interessant, dass er ihm halt sagt, hier, du hast mir das nicht gesagt und sonst wie. Und er so, ja, ne, ich bin ja nicht dein, also das war nicht mein Job. Und er ist aber auch direkt so, Mike ist direkt so proaktiv und so und was jetzt? Da stehen halt vier Typen drumherum, die alle angespannt gucken und schon die Hand am Gürtel. Ne, und er so, ja, if you wanna make a move, you better make it. Also irgendwie so, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Ist halt so. Ja, und dann geht er noch so zwei Schritte näher und die Männer halt so mega unruhig so vorne. Schon, ja. genau, und Gus halt so, ne, mit einer Handbewegung, ja, ist cool. Und du hast mich doch nicht wie hier, ne, das war doch quasi nur die Eröffnung, eigentlich hast du doch jetzt hier eine konkrete Frage, dann besprich es doch auch.
Ja, genau.
Ja.
Ja, also hör auf, hier Spielchen zu spielen und sag mir, welcher Job das jetzt ist. Mhm. So. Und dann, dann ist es halt vorbei, dann springt's wieder raus. Harter Cut, Schuss, so wie immer. Und du so, nein, die Woche.
Ja.
Noch eine Woche.
So.
Tja.
Ja. Gespannt, wie es weitergeht.
Für immer. Die können einfach 10 Jahre so weitermachen. Das ist komplett egal. Das Problem wird doch irgendwie, irgendwann wird der Saul. Und dann, obwohl, ja gut, das kann man auch noch eine Weile durchziehen. Ja.
Dann würde ich jetzt zum Ende der Folge kommen. Ich habe noch eine Frage an Malik, weil das packen wir dann quasi als Postshow hinten dran.
Ah, wow. Ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass ihr mir nochmal durch die Sendung geholfen habt. Nächste Woche habe ich dann auch eine Chance, nochmal den Zusammenhängen zu folgen. Also ich genieße es, wie gesagt, ja sowieso trotzdem eine Kamerafahrt. Ich bin glücklich, aber es ist auch irgendwie ganz interessant. Ach, guck mal, ach, der kennt den. Ach so, ach, der Typ ist Anwalt. Immer wieder nett. Ja.
Seien Sie auch nächste Woche wieder dabei, wenn wir Malik nochmal erzählen, was in dieser Folge passiert ist.
Genau, nächste Woche siehst du dann so Tweets, hör mal Max, na, wer ist eigentlich dieser Saul?
Also, ausführlich sind wir immer, ne? Wir sind jetzt, glaube ich, schon wieder über 2 Stunden.
Ja.
Und die Folge geht irgendwie.
Wir haben jetzt die 2 Stunden.
48 Minuten oder so.
Ja.
Also 46.
Also Aufnahme beginnt hier bei so, oder Folge beginnt hier in der Aufnahme so bei ein bisschen nach 30 Minuten und jetzt sind wir, Anzeige sagt 2:31, also haben wir hier die 2 Stunden gerissen, ja.
Ja.
Ja. Also ein normaler Podcast sozusagen.
Ja, genau. Andere würden sagen, oh, das war jetzt eine total lange Folge.
Geil. Da haben die bei der Freakshow gerade mal die Pizza
fertig. Aufgegessen, ja, genau. Ja. Packen jetzt das Eis aus. Gut, dann bedanke ich mich bei den Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören und euch beiden für die Zeit und dann bis nächste Woche, ne?
Ja, dankeschön.
Bis nächste Woche.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
So. Nice.
Wo hast du das eigentlich her, dieses Intro und Outro?
Post schon.
Das ist so ein MIDI-File von der Originalmusik oder hat das tatsächlich jemand angefertigt?
Von irgendeinem Intro-Cover habe ich da ein Stückchen rausgeschnippelt quasi.
Mhm.
Erinnerst du dich noch an die Breaking Bad-Folge mit der Fliege?
Irgendwas flog rum und hat alle genervt im Kochraum da.
Genau.
Ja.
Wie fandst du die? Also hast du noch... Do you have
also memories? Allein, dass ich mich daran erinnere, würde ich ja schon sagen, hat Sinn gemacht, war irgendwie cool und wahrscheinlich ein bisschen creepy oder so. Ist das nicht so, war das nicht so ein bisschen Verfolgungswahn vom...
Von Walter, ja. So ein bisschen so dieses so Labor sauber halten und Dings war so ein bisschen davon genervt, was jetzt da irgendwie los ist oder nicht.
Ja, also wahrscheinlich fand ich es eine grandiose, weil wieder mal nonkonforme Erzähl, was ist das dann, so ein Erzählstrang, den du nicht voraussehen konntest und wo du denkst, what? Und das ist ja genau das, was ich eigentlich mag. Ob ich jetzt genau die Fliege cool fand, weiß ich nicht mehr, aber wie gesagt, man erinnert sich noch dran, ja.
Mhm.
Wieso fragst du das?
Ja, weil das ja so eine Flaschenfolge ist, wo also man, es gibt nur einen Schauspielplatz irgendwie, was ja sehr gerne mal verwendet wird, um irgendwie, weil keiner Zeit hat oder irgendwie um meist halt Budget einzusparen. Und in einem Rewatch kannst du die Folge auch locker überspringen, weil eigentlich nichts passiert. Es gibt irgendwie ganz zum Schluss, als Walter so zwischen Dehydrierung und kurz vorm Einschlafen ist, durch das, was Jesse ihn da in den Kaffee gekippt hat, da ist er kurz davor, ihm zu beichten, dass er ja Jane, seine Freundin, hat sterben sehen lassen.
Mhm. Okay.
Und es dann aber nicht dazu kommt und man so als Zuschauer da, also ich habe dann die Folge damals, als ich jetzt erstmal geguckt habe, noch so geguckt, so dachte so, okay, vielleicht hoffentlich passiert noch irgendwie, also vielleicht passiert noch irgendwas, was wichtig ist für kommende, für die Folgen danach, und dann bei dem Satz dachte ich auch so, kommt das jetzt? Und ansonsten, also beim letzten Rewatch habe ich die jetzt auch durchgeguckt, aber ich glaube, beim das erste Mal nochmal geguckt habe, dann habe ich die, glaube ich, übersprungen, weil ja, fand ich jetzt irgendwie, ich fand sie unnötig, also
ja.
War jetzt so, ich war da eher so auf Jesse so, ja, hier ist eine Fliege drin und mein Gott, wir kochen hier Meth und nicht irgendwie ja, saubere Lebensmittel oder so.
Und wieso meinst du das jetzt, was das
nee, ich wollte von
Better Call Saul sowas noch nicht gab? Oder?
Nee, ich wollte von Malik wissen, so wie er das so, wie er die Folge jetzt so fand, deswegen.
Hm.
Weil das ja also, schon nochmal irgendwie eine besondere Folge ist, so in der Machart und so.
Ach so. Okay, zu lange her, um wirklich was dazu sagen zu können.
Ja, ich
seid ihr übrigens alle überzeugt, dass Walter tot ist? Ich fand das Ende komplett inconclusive. Also ich fand, während ich es geguckt habe, war das für mich so, ja okay, der ist jetzt gerade ohnmächtig geworden, Schwächeanfall, was auch immer.
Also er hat ja auch gehintet, einen Querschläger abbekommen und
ja.
Auch so in der unteren Bauch-Magen-Gegend, wo ja solche Geschichten auch eher schwierig sind, ne? Und
aber nicht instant, ne?
Genau, ich Genau, man sieht ja seinen Tod auch nicht wirklich aktiv. Und ich habe aber auch damals in einem Podcast gehört, dass es die Theorie gibt, dass er in dieser Szene, wo er in dem zugeschneiten Auto sitzt, eingeschlafen ist und alles danach geträumt hat, weil es dann doch zu perfekt abläuft. Also diese Sache mit Gretchen und Elliot, wo er da die beiden erpresst und sie dazu bringt, über die Hintertür dann doch seiner Familie noch das Geld zukommen zu lassen nach seinem Tod. Und dass dieses Ding, dass er da halt dieses Maschinengewehr ins Auto einbaut und so und alle niedermäht, an der Stelle nochmal die Empfehlung zu dem Mythbuster Special, wo sie das auch mal nachgestellt haben. Auch zusammen mit Vince Gilligan und
also eigentlich war das doch on set ein ziemlich genau so ablaufendes Maschinengewehr-Ding, ne? Da habe ich gerade irgendwie zufällig mal was gerade letztens drüber gesehen, wo die Trick-Experten halt mal so kurz was dazu gesagt haben.
Genau,
und
genau.
Sagen, also eigentlich hat das genau so funktioniert, wie man das da gesehen hat.
So. Genau, also bei Mythbusters hatten sie so ein bisschen Schwierigkeiten. Die haben halt versucht, mit Mitteln, die Walter damals hätten zur Verfügung stehen können, das nachzubauen, hatten da so ein bisschen Schwierigkeiten, aber ansonsten alles andere hat wirklich so funktioniert mit dem, dass das da rausspringt und da so schießt. Nur ich glaube, in der Serie selbst waren, wie war denn das, die Schüsse verteilter und im Experiment war es eine durchgehende Linie oder andersrum, irgendwie so. Also auf jeden Fall gab es da noch einen kleinen Unterschied, der so ein bisschen überraschend war, den auch der Macher interessant fand, aber ansonsten hätte es tatsächlich auch so funktioniert, ja.
Aber ich finde auch, also ich fand auch nicht, dass er unbedingt tot sein muss in der Serie.
Mhm.
Ich fand, er ist zu wenig gestorben.
Ja,
das ist wenig
ja, das ist.
Sie lassen es wahrscheinlich offen genug einfach. Und ja. Du hast keine Beerdigung gesehen, keinen Leichnam, nichts.
Das richtig, war halt irgendwie. Ja.
Und deswegen, aber mich hat so gewundert, dass für alle anderen so klar war, der sei jetzt tot. Und ich so, hä? Wie, der ist doch nur mal so schnell stirbst jetzt irgendwie auch nicht.
Naja, er war ja, also ich glaube, er war da auch schon, Krebs vielleicht auch schon wieder etwas fortgeschrittener, ne? Also gesundheitstechnisch schon ein bisschen schon angeschlagen. Aber, ja, wie du sagst, ist nicht zwangsläufig gesagt, dass er verstorben ist, ja. Jetzt mal hat man sich auch einfach zum einen für die Fans zum Spekulieren so die Tür offen gelassen und für eventuell nachfolgende Geschichten Follow-ups, oder so. Ja.
Es gab doch hier letztens irgendeinen öffentlichen Auftritt, wo er das auch gehintet hat. Also, wo sie alle irgendwie nochmal zu sehen waren. Ich weiß nicht, ich habe nur bei YouTube irgendwas rumgeklickt und fand das halt. Und das war irgendwas von letztens
zum Jubiläum jetzt, ja.
Ja, vielleicht, genau. Und da fiel auf jeden Fall so ein Satz.
Hast du das mit dem Bryan Cranston Living in the Breaking Bad RV Video gesehen?
Ja.
Das fand ich auch sehr schön.
Ja, süß. Genau. Aber allein, warum, also nur fürs Jubiläum, so warum macht man das? Den Hype nochmal, also Ist auch interessant, wie viel gespielter das wirkte, Jesse und er, also oder wie auch immer heißt, als in der Serie. Also man merkte da trotzdem, dass es so, wir Schauspielern jetzt irgendwie, so eine lustige Sache. Das habe ich sonst nie bei denen. Aber bei solchen Sachen habe ich das oft. Vielleicht ist so keine Vorbereitungszeit, ne? Das reißt man mal eben runter.
Ja, genau.
Hat sich kurz den Text durchgelesen. Aber trotzdem, das ist interessant, da nochmal so ein Gefälle zu sehen, auch bei diesen Profis, die es halt wirklich fantastisch seit Jahren abgerissen haben. Es gab ja auch
zu der Emmy-Verleihung, gab es ja auch nochmal so ein kleines Special, wo die beiden so einen Pornshop haben. Und da kommt da die Dreyfus rein und will ihren Emmy oder Grammy, ihren Emmy verhökern. und erwischt sie dann im Hinterraum beim Drogenkochen.